Oink, oink macht die Sau, grunz, grunz macht das Schwein und Hallihallo sagen wir hier im Podcast Die Gelben Leute. Der Podcast, der auch 2022 wahllos, aber wunderschön anmoderiert. Hallo und herzlich willkommen an euch da draußen, liebe HörerInnen, aber natürlich auch hallo für hier ins virtuelle Studio. Hallo Lukas.
Hi Maxi, frohes Neues. Viel zu spät, ne? Ich hasse das auch. Ich weiß es nicht. Ich habe mir irgendwie gedacht, das sage ich jetzt und kann dann direkt ansprechen, dass ich das super unangenehm finde, das so spät im Jahr noch zu sagen.
Ja, es ist der 17. Januar, es ist jetzt nicht Mitte Juni, also es ist schon okay. Frohes Neues auch an dich, Lukas.
Das ist toll.
Ja, was geht? Schön, ja, guck mal, wir dürfen wieder podcasten.
Aus der wirklich Podcast-Pause zurückentlassen und direkt wieder Gelbe Leute Talk. Es ist doch mega.
Ach, es war wirklich lang, ne? Muss man schon mal sagen. Wir waren jetzt ganz schön lange außer Gefecht. Ich glaube, wir hatten jetzt seit Anfang Dezember.
Genau, ich meine, 8. Dezember kam die letzte Folge.
Das ist schon lang, das ist schon lang. Ja, was ist seitdem passiert, Lukas? Es war Weihnachten, es war Silvester und Neujahr. Hast du das einigermaßen glimpflich über die Bühne bekommen?
Ja, also ist ja dann immer die Zeit, wo ich praktisch von Geburtstag auf Weihnachten und Weihnachtsfeiertage so übergehe. Und das ist mittlerweile...
Ja, Geburtstag, Tag vor Weihnachten.
Ja, das ist... Da beginnt das Elend immer schon einen Tag früher, aber es ist super schön gewesen eigentlich. Also hatte nur gute Zeit mit meiner Familie und so, gute Geschenke gekriegt, kann mich überhaupt nicht beschweren.
Ach cool.
Und vor allem...
Was gab's denn?
Es ist halt wirklich, bei mir ist es ein bisschen peinlich, weil es gab viele Bücher und viele Platten. Da war tatsächlich viel Schönes dabei, Bo Burnham, Inside, Kendrick Lamar tatsächlich war dabei. Und Childish Gambino, sehr gute Plattenauswahl, muss ich sagen. Also war ich sehr zufrieden mit. Und
die Childish Gambino-Platte, die du mir mal geschenkt hast.
Tatsächlich genau die gleiche, ja. Hab mich auch direkt wieder so dir verbunden gefühlt dadurch. Ist aber auch ein gutes Album, muss man sagen.
Ja, das stimmt.
Und ja.
Ein gutes Album. Schön. Ja, ich habe noch, also meine Geschenke waren noch unspektakulärer. Ich habe von meiner Mutter zum Beispiel nur so Teller bekommen. Also so Teller und Schüsseln.
Ja.
Und so, weil die weiß, dass ich immer auf dieses, wie heißt dieses Ritual? Genau. Diese Duschsachen, da kriege ich auch jedes Jahr immer so ein Paket, weil irgendwie, also entweder stinke ich oder ich habe kein gutes Waschmittel, kein gutes Duschgel, aber auf jeden Fall kriege ich immer Ritual. Und ja, das ist auf jeden Fall, war so bei mir. Das ist halt auch bei mir immer für alle so super scheiße, weil alle sind so, naja, der kauft sich ja eh alles. Der Typ hat einen Laden für die Sachen, die ihn interessieren. Ja. Was soll man dem denn schenken?
Es ist echt noch schwieriger geworden, seit du Connections zu einem Großhändler für Merchandise und Spielzeug hast.
Ja, das ist echt scheiße. Und deswegen kriege ich immer so, meine Schwester hat mir da noch so einen Thai-Massage-Gutschein geschenkt. Also ich habe so ein bisschen so praktischere Sachen bekommen. Das ist aber cool für mich, also ich mag das gern. Ich habe halt auch überhaupt keine Wünsche mehr zu Weihnachten. Ist auch ein bisschen schade, weil zum Beispiel so, also ich habe dann auch wirklich so Leute wie Jesse oder sowas, die haben noch dann so, die sagen, ich hätte gern ein Buch und das und diesen, die können dir so richtig so Auswahl geben, was die so gern hätten, aber ich bin halt so, ja, irgendwie ist alles so ein bisschen eigentlich da, was ich brauche. So ein Videospiele kriegst du halt bemustert und Spielsachen nimmst du im Laden mit, wenn du was dringend brauchst und naja, dann fällt so... Bleibt gar nicht mehr so viel über. Ja. Naja.
Also, ist bei mir jetzt auch insofern ähnlich. Ich habe halt eine gigantische Liste an so Sachen, die ich mir irgendwann noch holen will. Aber das ist bei mir auch nicht mehr vergleichbar mit so Sachen, wo man sagt, oh, das wünsche ich mir total, weil das kann ich mir anders auch gar nicht irgendwie ermöglichen oder so, weißt du? Wenn du dir so eine Xbox gewünscht hast oder was auch immer.
Ja.
Und jetzt ist halt so, oh, ich freue mich, wenn ich was krieg, aber wenn nicht, ist halt meine Welt auch nicht schlechter geworden dadurch.
Genau, letztes Jahr gab es auch so Gutscheine noch, die habe ich noch nicht mal eingelöst für den Videospielladen hier in Aschaffenburg. Weil die aber auch ehrlich gesagt, glaube ich, das halbe Jahr letztes Jahr zu hatten nach Weihnachten. Also ich glaube, die haben jetzt im Sommer wieder aufgemacht, dann haben wir den Store aufgemacht. Als ich dann irgendwann im September oder so wieder hin bin, haben die gesagt, ach guck mal, du lebst ja noch. Dann habe ich gesagt, jetzt habe ich was gekauft, jetzt habe ich die Gutscheine vergessen, habe ich einfach sowas gekauft.
Ah,
also
ja.
Vielleicht naja, den Einzelhandel auch mal auf die Art und Weise unterstützt, geht ja auch klar.
Werde das jetzt aber auch haben. Ich habe jetzt teilweise bei dem Comicbuchladen in Frankfurt habe ich jetzt Gutscheine aus 3 Jahren Weihnachten.
Krass.
Also irgendwie tut es mir da noch ein bisschen leid, weil ich denen ja extrem viel Ware entnehme für kein neues Geld, was reinkommt. Aber ich werde dann einfach trotzdem die Grenze vom Gutschein überschreiten und noch ein bisschen echtes Geld da lassen.
Ja, ich habe das aber jetzt natürlich auch gehabt, ne? Dass jetzt einfach dann kommen Leute und lösen halt ihre Gutscheine ein und nehmen sich dann halt eine Hot Toys-Figur mit. Was willst du denn dann machen? Was willst du denn sagen? Das geht aber nicht!
So funktioniert es nicht.
Nee, deswegen, da kommen jetzt ein paar, wir kriegen jetzt viele tolle Sachen. Aber das ist, das hat jetzt auf jeden Fall alles wild gestartet.
Wie wir es von uns halt auch kennt, ne?
Ja, klar. Wild ist der Begriff, den man...
Wir sind zwei wilde Typen.
Wir sind zwei wilde. Lukas und Max, da dachte man ja auf, Moment mal, hast du gerade wild gesagt oder Lukas und Max? Ich habe es nicht ganz verstanden, aber es ist eh das Gleiche. Ja, wir reden heute über eine bezaubernde Folge, die der Jahreszeit ein bisschen angepasst ist. Wir reden nämlich heute über Einmal als Schneekönig aus Staffel 4, Episode 9. Jetzt natürlich noch nicht gleich, sehr klar, ja, bitte dich.
Wir sind bei Minute 6 oder wir was? Sind bei also
Minute 6 und es ist ja was passiert in der Zwischenzeit. Also ich würde den Sprung gleich machen in die Popkultur trotzdem. Es sei denn, du hast noch etwas, was dir privat auf dem Herzen liegt.
Nee, aber ich habe halt wirklich einen kompletten Sack voller Popkulturthemen dabei, von daher.
Ich tatsächlich auch, weil es ist auch so, mein Ding ist, ich habe ja aufgehört zu podcasten mit Autokino und uns und dann auch noch Man Cave schon Anfang Dezember.
Ja.
Und dann sind ja einfach so Sachen passiert wie No Way Home oder Book of Boba Fett und noch so ultra viel mehr. Hawkeye, keine Ahnung, sehr, sehr viele Sachen.
Ja.
Und ich habe natürlich auch das große Problem, dass ich noch gar nicht richtig drüber reden konnte. Man muss sich trotzdem jetzt ein bisschen konzentrieren, nicht, dass wir jetzt 4 Stunden über andere Kram reden und dann am Ende noch 1 Stunde über die Simpsons. Wir werfen uns die Bälle mal ein bisschen zu, Lukas. Mhm. Was liegt dir denn auf dem Herzen zum Beispiel?
Naja, also tatsächlich würde ich doch sagen, starten wir fast ein bisschen chronologisch. Hawkeye liegt mir tatsächlich auf dem Herzen, weil das ja auch zu Weihnachten geendet ist und ja sehr weihnachtlich vom Thema war.
Ja.
Und ich fand die Serie wirklich so gut, ich hatte da so viel Spaß mit, dass ich mittlerweile so weit bin zu sagen, das könnte eine Weihnachtstradition für mich werden. Die regelmäßig zu sehen. Ja, natürlich die wichtige Frage, hast du die Serie beendet?
Natürlich. Ich habe ein bisschen später angefangen. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, hatte ich noch nicht angefangen. Ich habe dann aber kurz danach angefangen und war dann auch die letzten 3 Folgen schön mittwochs im Rhythmus.
Sehr schön. Ich muss auch sagen, ich habe mir keine Notizen gemacht, aber ich fand die Dynamik, die alle hatten, super gut. Yelena halt einfach, glaube ich, die Figur aus der nächsten Wave Marvel Cinematic Universe oder Marvel Disney Universum, nennst wie du es willst, die ich, glaube ich, am meisten schon in mein Herz geschlossen habe, weil die einfach dermaßen witzig und sympathisch geschrieben ist.
Und ja, es ist halt, also sie ist eher auch einfach eine, ich habe schon wieder den Namen vergessen, Florence Pug aus Midsommar. Yelena zum ersten Mal bei Black Widow aufgetaucht. Ultra gute Figur, schon in Black Widow. Wirklich, muss man sagen, Natascha Romanoff ein wenig ausgestochen, wenn man es mal so sagen will, schon in dem Film. Und jetzt geht's weiter mit ihr. Ich habe mich mega gefreut, aber es war ja auch so ein bisschen abzusehen, da ja die After-Credit-Scene in Black Widow schon darauf hingedeutet hat, dass da was gehen wird mit Hawkeye. Und dann ist sie jetzt aufgetaucht und es hat halt mega viel Spaß gemacht. Aber ist natürlich tatsächlich nur das zweite Highlight in dieser Staffel. Oder eins von 2 Highlights, will es gar nicht ranken. Aber es ist ja was passiert. Spoiler. Was auch in No Way Home am gleichen Tag quasi passiert ist. Denn es wurde.
Sag zu dem Film bitte nichts.
Hast du den nicht gesehen?
Nein. Ich war doch so krank die ganze Zeit und dann lief der nur noch zu scheiß Zeiten.
Du hast No Way Home nicht gesehen.
Ach du liebe 2021 Zeit. Ist das Jahr, in dem Filme gegen mich waren. Ich habe Ghostbusters Afterlife noch nicht gesehen, aber das kann ich jetzt ja sehr bald nachholen. Und ich habe No Way Home nicht gesehen. Und Matrix Resurrections, aber den werde ich auch nicht sehen. Also von daher.
Ich glaube, Matrix Resurrections, den kann man, glaube ich, so getrost auf so eine. Den gucke ich mal, wenn er auf Sky ist. Liste setzen.
Ich hab,
okay, krass. Du hast No Way Home nicht gesehen. Okay.
Um das kurz noch zu erzählen, weil ich das einfach unfassbar witzig finde. Ich hab's als Meme gesehen. Ich hoffe, der Artikel ist echt. Ich werde mich auf die Suche danach begeben, dass der Philosoph und Psychoanalytiker Slavoj Žižek, der so ein bisschen so ein Hype-Thema unter intellektuellen Linken ist, hat eine Review zu Matrix Resurrections geschrieben, ohne den Film zu sehen. Und hat das auch so komplett für sich schon mal angekündigt. Und ich sag dir, das wird so ein bisschen mein Seidenschalherz sehr glücklich machen, die sehr bald zu lesen.
Okay. Das klingt witzig.
Das ist, der Typ ist auch, also der hat auch eine lustige Art zu sprechen, ist relativ humorvoll. Ich glaube, das kann wirklich gut sein.
Okay, ich bin gespannt.
Aber ja, in No Way Home ist nichts passiert, wie wir wissen, aber in Hawkeye ist was passiert.
Nee, No Way Home ist nichts. Aber kommst du jetzt mal, also einfach natürlich ohne Spoiler, aber kommst du denn spoilerfrei durch die Zeit oder weißt du, was passiert?
Bis gestern ja. Dann war ich auf TikTok und der Algorithmus hat sich gedacht, ey, was er richtig gut findet, ist so ein 360p abgefilmte Szenen aus No Way Home. Das heißt, ich habe so ein paar Brocken sind mir schon hingeworfen worden, aber noch nicht so, dass ich sage, okay, ich habe jetzt komplett verstanden, wie die Story läuft. Von daher bin ich noch halbwegs entspannt.
Okay. Naja, gut, dann rede ich darüber nicht. Auf jeden Fall wurde in Hawkeye, natürlich nur in Hawkeye, das Netflix-Marvel-Universum angefasst. Und zwar ist Fist aufgetaucht, aka der Kingpin, am Ende der ersten Staffel. Und das hat mich natürlich oberkrass glücklich gemacht, weil D'Onofrio als Fisk war einer der besten Figuren der letzten Jahre, was Bösewichte angeht. Und natürlich kriegt man hier die, sage ich mal, kinderfreundlichere Variante, weil also er ist ja in der Netflix-Serie schon. Das halte ich der Netflix-Serie natürlich auch sehr zugute. Muss man eh sagen, dass die ersten zwei der Staffeln neben der ersten Jessica Jones Staffel meiner Meinung nach die stärksten Netflix Sachen waren.
Ja.
Über Iron Fist haben wir ja schon mal geredet. aber
zu viel
so das
auch.
Viel zu viel auch. Jeder Satz war zu viel. Aber man hat ihn reingeholt und das fand ich schon beeindruckend, ey. Also da bin ich schon ausgeflippt, ne?
Das fand ich wirklich geil. Also es war ja irgendwie gefühlt ab Folge 1 oder 2 so, ja, ich möchte sagen, so ein bisschen so diese Verschwörungstheorie, / Gerüchteküche. Oh Gott, war das seine Hand? Wird er das sein? Wer soll es sonst sein? Und so, weil es da ja auch so, ich glaube, Setbilder oder sowas gab. Und dann aber trotzdem den Reveal zu haben, war mega cool.
Voll,
und ich habe mich sehr gefreut, ihn wiederzusehen.
Und das war an dem Tag, an dem ich auch, also ich bin ja am, das war der Mittwoch, an dem noch No Way Home ins Kino kam. Und ich saß dann mittags, bin ja ganz früh ins Kino gegangen. Ich habe mir die früheste Vorstellung im Umkreis rausgesucht. Die war natürlich wieder in Hanau. Und dann bin ich um 3 Uhr alleine in die Vorführung in Hanau gegangen von No Way Home. Hatte ein extrem schönes Kinoerlebnis, weil eine extrem gute Stimmung war.
Ach, geil.
Es war so eine alle Generationen, also ne, so wirklich von Kids bis zu den Jungs, die schon, wie ich halt irgendwie, schon die ersten Spider-Mans im Kino gesehen haben und so. Auch noch ältere Leute, saß halt im Kino und waren alle irgendwie, haben an einem Strang gezogen. Es war wahnsinnig gute Stimmung. Es gab Szenen, da sind Leute wirklich ausgerastet. Es gab Applaus mitten im Film an zwei Stellen.
So
die Leute
schön.
Haben gejubelt und ich habe wirklich gedacht, so, ach, deswegen geht man ins Kino, stimmt. Nicht, um sich übers Labern aufzuregen und Leute abzufacken, sondern eigentlich, um irgendwie ein schönes gemeinsames Erlebnis zu haben. Und das war so in der Pandemie, der Weihnachtszeit in der Pandemie irgendwie tatsächlich ein schöner Moment. Also wirklich der schönste Kinomoment 2021 für mich. Und ich war aber natürlich auch völlig überfordert, weil dieser Film, also es gab so irgendwann einen Punkt im Film, da saßen so drei Jungs neben mir und sagten so, wenn jetzt noch Venom kommt, besser als Endgame. So. Und das war so der Punkt, wo ich so, und ich war nur so, ja, Mann. Ich hab nur so leise in mich rein, so, ja, Mann. So, und ich war völlig überfordert. Ich kam aus dem Kino raus, bin in den Laden gefahren, hab meine Mutter angeguckt, glänzende Augen gehabt. So, wie war's? Ich war so, oh mein Gott, es war so toll. Und dann irgendwie abends noch Hawkeye geguckt, dann passierte noch das mit Kingpin. Ich war wirklich so, Mann, ey Leute, ich kann auch langsam nicht mehr. Ich bin emotional überfordert mit eurem MCU-Scheiß, ey. Das ist mir gerade zu dolle heute. Also der Tag war einfach, dieser Mittwoch war einfach zu dolle, ey. Also wirklich, das war ganz schön krasser Input. Also ich habe die so mitten in der Nacht geguckt und dann war die letzte Szene. Ich lag wirklich so auf meinem Bett und war so, oh Leute, ich kann nicht mehr. Oh, ich kann nicht mehr. Reicht jetzt auch mit geilem Fanservice. das war irgendwie schön.
Nee, glaube ich dir. Ja. Also das macht Marvel einfach gerade extrem gut. So auch dieses gute Gefühl zu transportieren. Ich habe gerade einfach nur eine harte Vermissung, dass ich jetzt doch vielleicht noch irgendwie möglichst schnell Spider-Man No Way Home sehen muss.
Mm.
Aber das ist ein Thema für, nicht im Podcast, sondern für mich und die Kinopolis-Website. Daher würde ich fast das Thema wechseln. Und ich würde vielleicht, damit wir das kurz noch abhandeln können, ein paar Sachen erwähnen, die ich jetzt endlich nachgeholt habe, weil ich ja wirklich seit Pandemie gefühlt nichts mehr sehe. Mhm. Ich habe mir direkt zwei Perlen rausgesucht, die ich nachgeholt habe. Und zwar Space Jam 2.
Ach, guck.
Den ich wirklich nett fand, den mochte ich. Der wird zwar, also der hat zwar ein paar Sagen, die mir wirklich herzlich egal waren, aber der hat auch viele hübsche Momente gemacht. Fand ja, den
der
gut.
Bösewicht ist leider furchtbar. Muss
der
man
ist
leider
wirklich
nachhaltig
furchtbar.
Sein. Also der Bösewicht ist echt schrecklich geschrieben.
So ein guter Schauspieler und so ein.
Also wirklich, ne, wie man den so an die Wand setzen kann.
Ja. Aber,
also wie, am meisten hasse ich ja, wenn er den Plot am Anfang erklärt. Wenn er seinen Weggefährten, mit dem er die ganze Zeit abhängt, seit hunderten von Jahren gefühlt, und dann nochmal sagt so, weißt du, es ist so und so, und dann, und du bist so, Mann, ey, warum erklärst du das jetzt nochmal alles? Das ist ja kompletter Schwachsinn.
Das ist halt so, ja, der Film richtet sich an Kinder, aber selbst die sind unterfordert aus dem Film rausgegangen.
Ja,
also,
schon.
Das ist halt ein bisschen schade. Aber ich muss sagen, zum Beispiel diese Szene, wo sie dann aus der Warner Brothers Welt, praktisch aus diesen verschiedenen Filmwelten, die ganzen Leute rausholen und so, das fand ich halt großartig.
Gigantisch. Also das ist wirklich eine ganz tolle Szene. Und generell, ich mag die Animationen der Looney Tunes auch echt gern. Ich finde auch, dass die Bösewichte, also gerade wenn sie diesen Zeittypen noch einsetzen und so, dass da noch ein paar ganz gute
Momente
entstehen.
Die sehen schon auch cool aus, ja. Also,
wie gesagt, der Film kann schon was an ein paar Ecken und Enden so.
Ja. Ist jetzt halt kein, aber das habe ich auch gar nicht erwartet, dass das jetzt der Film ist, der mich komplett überrascht und umwirft. Mhm. Das wäre Teil 2 meiner Ich habe Filme nachgeholt Geschichte. Ich habe endlich The Suicide Squad gesehen.
Also hast du dir ein Sky-Abo gemacht?
Nee, ich war cleverer. Ich habe es mir vorher für, ich glaube, 6 Euro bei Amazon gekauft.
Ah.
Bevor ich dann gesehen habe, hätte es auch ein Sky-Abo gegeben. Mhm. Habe ich leider nicht genutzt, aber werde ich mir jetzt bald dann für Der Pass Staffel 2 noch machen.
Da reden wir auch nochmal gleich 2 Sätze drüber, ja. Oh, The Suicide Squad, ja. Und?
Ey, der ist halt einfach großartig gewesen. Also, der hat mich auf so vielen Ebenen überrascht, weil ich auch fand, und ich meine, ich spreche jetzt viel zu spät über den Film, aber ich habe trotzdem Gesprächsbedarf. Der wirkt auch teilweise so, als hätte man sich als Macher hingesetzt und gesagt, okay, wir zeigen jetzt ganz genau, wie die prinzipiell gute Idee, die in Suicide Squad verhunzt wurde, richtig geht. Also dieses krasse Arbeiten mit Musik, mit irgendwie Überblendungen, die aber so in der Szenerie mit drin sind. Dieses schnelle Vorstellen von den ganzen Figuren war super ähnlich wie im alten Film, nur halt
voll
gut gemacht.
Mhm.
Und
absolut,
dass die Figuren nicht scheißegal waren.
Mhm.
Das fand ich so krass gut. Hatte super viel Spaß damit. Hatte teilweise sogar Momente, was mich bei so Filmen dann wieder überrascht, die ich sogar emotional richtig gut fand. Mhm. Weil zwischen, oh scheiße, Bloodsport und Deadshot ja auch diese Referenz ist, dass beide ja eine Tochter haben und so. Nur die Tochter von Deadshot war mir halt komplett egal und bei Bloodsport war das so ein Thema, wo ich wirklich gemerkt habe, oh, die schaffen das, mir das emotional zu verkaufen, während wirklich absolute Lächerlichkeiten in Form von gigantischen Seesternen passieren. Aber trotzdem bin ich da irgendwie, bin ich gut mitgegangen.
Die große Kunst ist James Gunn.
Ja. Also, man hat auch gesehen, den.
Bei Dings schafft er das auch so gut, bei Guardians.
Genau. Man hat halt auch gesehen, wie viel Spaß er mit dem, ein R-Rating hatte. Also die Brutalität war schon doll.
Diese Szene, wenn sich Bloodsport und Peacemaker in diesem Dorf darum betteln, wer cooler töten kann.
Alter.
Das ist einfach nur so unfassbar, wenn dieser Typ mit dem Halbsteifen da steht und ihm einfach in den Kopf schießt. Ja. Da hab ich so gelacht, ne? Das ist wirklich, der Film ist wirklich sau gut. Das muss man wirklich sagen. Der ist wirklich, der ist irre. Das ist natürlich die dreckige Fantasie eines James Gunn, dem man gesagt hat, du kannst doch was machen wie Guardians, du machst doch mal so richtig schön brutal.
Ja.
Auch die Szene, wenn Harley da so abmetzelt, aber dann diese ganzen Blumen zum Einsatz kommen und sowas, in dem Film hat jeder so eine richtige Rolle, finde ich so. Also auch Harley ist so, wir sehen die beste Margot Robbie Harley Quinn, die wir je gesehen haben und so, weil sie einfach irgendwie richtig zum Einsatz gebracht wird so. Und die macht gar nicht so viel anders, aber der irgendwie hat man den anderen Platz eingeräumt und alles wirkt nicht so, es wirkt alles nicht so drüber und so blöd wie im ersten.
Nee, weil die es schaffen, absolut übertriebene und absurde Figuren zu schaffen, die trotzdem menschlich handeln, um es so zu sagen. Also selbst hier Polkadot, den ich ja wirklich, also ich kannte den nur durch die Figuren, die es halt bei Nerdy Turdy World und so gab, war so, das muss doch die lächerlichste Figur überhaupt sein. Aber ich fand den so cool geschrieben und spannend und interessant und witzig.
Und auch emotional mit seiner Mutter und so. Das ist schon krass. Ja.
Das haben sie einfach richtig gut hingekriegt, weil ich super, super positiv überrascht.
Ja, ist ganz, ein ganz toller Film, den ich auch immer nur, der ist ja nicht so, gut gelaufen.
Mhm.
Ist natürlich auch so ein Film, der hat so die Pandemie, die Kinozeit nach der Pandemie wieder aufgemacht so und da waren die Leute eh noch unsicherer, da war das alles noch nicht so ganz klar und ja, da kommt vieles zusammen. Ich hoffe aber, dass das Ding trotzdem erfolgreich genug war, dass man irgendwie noch weiter damit machen kann oder dann nachhaltig, manche Filme holen ja auch dann später nochmal auf, so auf dem Heimkinomarkt, dass der dann noch ein bisschen, jetzt ist ja auch die Peacemaker-Serie, die auch James Gunn mitproduziert hat, fängt jetzt gerade an auf HBO Max. Leider noch kein Deutschland-Release, aber ja, ich drücke mal die Däumchen, dass das irgendwann noch passieren wird. Also wirklich auch von meiner Seite aus uneingeschränkte Empfehlung, ist ein großartiger Film. The Suicide Squad, nicht Suicide Squad.
Genau. Das ist ein wichtiger Unterschied. Macht nicht den Fehler und schaut den anderen, den falschen.
Jetzt haben wir es eben schon gesagt, sind ja beides Filme, die auch auf Sky Tickets sind. Wir haben jetzt heute hier keinen Sky Ticket Deal. Trotzdem muss man auf Sky Ticket noch mindestens eine Serie erwähnen, die ich jetzt gerade geguckt habe und die ich zum Beispiel auch mit viel längerer Zeit von mir hergeschoben habe als du Suicide Squad. Und zwar Der Pass, eine deutsche österreichische Produktion über eine Krimiserie, über eine Leiche, die am Anfang auf einer Grenze geborgen wird zwischen Österreich und Schweiz, mitten im Schnee. Deutlich platziert worden, hat zwei Stiche im Nacken und hält Pferdehaar in der Hand und es kommt ein sehr gemütlicher, abgefuckter Polizist aus Österreich und eine sehr motivierte junge Polizistin aus Deutschland, die aufeinandertreffen und die sich dann langsam aber immer mehr diesem Fall vor die Füße schmeißen, weil dieser Fall immer verzwickter wird und immer mehr Morde passieren und es so einen sogenannten Krampuskiller gibt.
Ja.
Zählt zu den besten Dingen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Punkt.
Ey, das ist, also, ich bin in dem ganzen Crime-Thema nicht super tief drin, aber meine Freundin liebt das tatsächlich, daher haben wir das damals auch geschaut und ich finde das so krass, wie die ja wirklich einfach den Plot, beziehungsweise die Mechanik aus Die Brücke übernommen haben, also dem skandinavischen Original. Und das wurde ja schon mehrfach versucht. Es gibt ein englisches, amerikanisches Remake, was ich so mittel finde. Es gibt eine deutsche Adaption am Bodensee, die fürchterlich ist. Also es ist wirklich, ich weiß gar nicht, ob das auch der Bodensee-Krimi oder so heißt. Du merkst so richtig, das trieft vor öffentlich-rechtlichem Geld, aber auch fehlt jeder Kreativität. Und bei Der Pass haben sie es aber geschafft, ja das gleiche Thema zu nehmen, aber durch die ganze eigene Atmosphäre das so krass gut zu machen. Also das geht ja auch teilweise durch Mark und Bein. Das fand ich so geil.
Irre. Also was das für eine Atmosphäre mit sich bringt, da kommt halt ganz viel zusammen, ne? Also du hast natürlich, also allerhand, also ich finde Julia Jentsch als Ellie finde ich gut, also finde ich auch sehr gut. Tatsächlich ist eine tolle Dynamik, die sie vor allem dann entwickelt mit dem Kommissar Winter. Aber gerade der, gespielt von diesem Nikolas Ofczarek, also fuck, ist der ein krasser Typ, ey. Das ist wirklich einer der Chris, Nanu hat das schon relativ früh richtig gesagt, so der meinte so, das ist halt einfach, das ist halt die ganz oberste, das ist halt auch nicht mehr so dieses, ja, für eine deutsche Serie, sondern internationaler Standard, absolut messbar. So,
genau.
Also absolut, kann absolut in der oberen Liga mitspielen. Hat halt leider das Problem, dass es auf Sky läuft und dass auf Sky Leute einfach weniger mitbekommen, weil Sky einfach nicht Netflix ist. Aber das ist wirklich für meiner Meinung nach der absolute Grund, sich so ein Sky-Abo zu machen.
Ist ein bisschen ein ähnliches Problem, wie es ja auch Babylon Berlin hatte, was ich, bis zu einem gewissen Punkt auch mochte, dass es dann auch irgendwann im ZDF lief, aber halt so zu Sendezeiten, wo niemand wirklich Fernsehen noch Interesse daran hat, weißt du? Wir zeigen das jetzt ein halbes Jahr später, nachts um 2 und wundern uns dann, warum es keine Einschaltquoten hat.
ja, das ist dann schwierig, das stimmt. Aber
Hat ja zumindest gereicht, dass jetzt am 21. oder wann eine zweite Staffel kommt.
Genau, diesen Freitag startet es schon.
Ja.
Das finde ich krass, aber spricht natürlich, also warum Der Pass so krass ist, das liegt natürlich, also an den SchauspielerInnen liegt das auf jeden Fall. Ich fand auch, dass dieser Typ, der dann der Bösewicht ist, der ja einfach auch so Jim Carrey-Vibes hat, auf so eine komische Art und Weise. Da ist alles genial dran erzählt. Die Erzählweise ist super krass. Die Drehbücher sind mega gut ausgecheckt, wie man dort auch so Anknüpfpunkte baut. Ich gucke jetzt zum Beispiel gerade auch auf Sky Dexter, New Blood, und das ist jetzt fast fertig. Und ich glaube, wir hatten sogar beim letzten Mal schon drüber gequatscht kurz, ich weiß gar nicht
mehr. Dass es losgeht, meine ich, genau.
Ja, dass es gerade losgeht und dass ich die ersten zwei Folgen gesehen habe. Und es gab dann jetzt natürlich heute kam die 9. Folge raus am Aufzeichnungstag, die habe ich jetzt noch nicht gesehen, die gucke ich später. Aber ich habe die anderen 8 Folgen gesehen, die bis dato da waren. Und es ist halt so, dass es zum Beispiel dort einen Cameo gab, beziehungsweise das Wiederauftauchen einer alten Figur, die man sehr gemocht hat, die in einem zweiminütigen Auftauchen die Story auf plumpeste Art und Weise voranbringt, wie ich es selten erlebt habe. Und wo ich wirklich sage, so, das ist jetzt der Clou. Das ist jetzt, das ist das, was ihr euch überlegt habt, dass der auftaucht und ohne Kontext diese Sachen sagt. Das macht überhaupt keinen Sinn. So, und das fand ich wirklich so, da war ich wirklich so, das ändert nichts daran, dass ich das gerne gucke und so und dass mir das Spaß macht, weil ich auch Michael C. Hall wirklich gerne zusehe. Aber das ist schon so, dass ich sage, das ist wahnsinnig plump geschrieben und sowas habe ich halt bei der Pass nicht. Der Pass ist halt super krass ausgecheckt. Er ist natürlich manchmal auch so ein bisschen so, manchmal merkt man so die Kreativität von solchen Kriminalbeamten, die ist dann schon, ob die dann wirklich so ausgiebig ist, wie zum Beispiel so, ja, ich will jetzt alle Bilder sehen von Leuten, denen der Kopf eingeschlagen wurde, so und sowas. Da sind ja schon so krasse Dinger dabei, so krasse Manöver in der Taktik der Polizistin. Aber, Mann, das ist so gut geschrieben, das ist so zusammenhängend, das ist so feinfühlig, dann ist es auch wirklich, also was es mit Atmosphäre macht, ist dann mal ein ganz anderes Level. Also dieser Horror, der da die ganze Zeit mitschwingt durch diesen Krampuskiller und durch diese ganze, wie man ihn erzählt und wie man auch so, also das ist so smart und es hat mich so mitgerissen. Es war so, also das wirklich, man sehnt sich ja immer so nach dem Begriff, es war so spannend und ich musste es durchbingen. Und das war da halt wirklich mal wieder so richtig der Fall. Ich habe das halt geguckt und war wirklich so, boah, also da gibt es so viel, was mich daran fasziniert. Ich will natürlich wissen, wie der Fall ausgeht. Ich will aber auch einfach Nicolas Otzarek weiter zusehen, weil ich den so krass finde. Und weil er irgendwie so, weil der auch so eine eigene Geschichte hat und alle sind irgendwie so ein bisschen broken und der Killer ist so fies, aber irgendwie auch dann trotzdem Mensch. Ach, keine Ahnung, ey, da kommt so viel zusammen. Wahnsinnig tolles Ding. Also kann ich nur in höchsten Tönen loben. Ist für mich eine ganz klare 10 von 10. Macht eigentlich nichts falsch. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt und auch so ein bisschen, in Anführungsstrichen, ängstlich. Ist mal so ein bisschen weit ausgeholt, aber ne, ich bin so ein bisschen vorsichtig, wie es jetzt so, wie man so eine zweite Staffel macht. Verlasse mich aber auf das gute Writing und die gute Handhabe der ersten Staffel, dass das mindestens genauso wird. Ich meine, das hat jetzt 3 Jahre gedauert. Da wird natürlich auch Covid einen Teil zu beigetragen haben, aber nicht nur, sondern auch vielleicht der Wille, das einfach ordentlich zu machen. Und deswegen freue ich mich sehr auf den Pass 2.
Sehr. Kann ich genauso unterschreiben. Habe ich sehr viel Lust drauf.
Tja, guckt es euch auf jeden Fall an. Ihr merkt heute viele Sachen, die man sich auf Sky Ticket angucken kann.
Trotz fehlender Platzierung, aber ihr könnt einen Code benutzen.
Benutzt trotzdem den Code vom Autokino.
Ja.
Leute. Ja,
ist das schon Cross-Marketing, was wir jetzt gemacht haben?
Das ist Cross-Marketing, 100%ig so. Und dabei trinkt doch mal ein Athletic Green. Gut. Wollen wir zu Boba Fett gehen oder hast du noch etwas, Lukas?
Ach so, nee, das habe ich noch nicht gesehen. Das fand ich nicht so spannend. Ja, lass uns bitte darüber sprechen.
Okay, dann ihr wisst ganz kurz nochmal für alle anderen Menschen da draußen, wir werden jetzt über Boba Fett reden, über die ersten 3 Folgen. Mehr Folgen gibt es zu dem Zeitpunkt nicht. Es könnte ein bisschen gespoilert werden. Vielleicht ansonsten 15 Minuten mal vorskippen.
Da müsst ihr jetzt leider durch.
Das ist aber leider, der Lukas und ich haben ja auch noch diesen We Have Spoken Star Wars Talk mal auf Patreon gemacht, den wir auch gerne weiterführen würden. Nur jetzt gerade einfach aufgrund der Winterpause ging das halt nicht, dieses wöchentliche Boba Fett-Ding. Und ich muss auch ehrlich sagen, solange noch der Podcast mit meinem Vater ist nebenbei und sowas, ist das wirklich schwierig, da noch einen Podcast reinzubauen jede Woche. Ja. Aber mal gucken, wie wir damit weiterverfahren. Es tut sich ja dieses Jahr noch genug auf dem Star Wars-Serienmarkt, sag ich mal.
Bisschen was wird vielleicht passieren.
Es kommt ja noch Cassian Andor, es kommt Obi-Fucking-Wan Kenobi und es kommt noch Mandalorian Staffel 3. Also wir haben dieses Jahr wirklich noch ein bisschen was zu tun. Ich hatte sogar die ganze Zeit noch die Fehldenke, dass dieses Jahr noch der Rogue Squadron-Film ins Kino kommt. Aber dem ist ja eigentlich eventuell erst 23 der Fall, wenn er denn noch überhaupt noch kommt. Da gibt es ja auch Gerüchte, dass das vielleicht nicht passiert. Ich bin gespannt. Jetzt reden wir aber über Boba Fett. Lukas.
Also ich muss sagen, ich hatte nicht so krasse Erwartungen. Jetzt nicht im Sinne von, oh, das wird scheiße oder so, das wäre jetzt auch zu viel gesagt, aber ich habe mir jetzt gedacht, okay, da wird mir jetzt ein bisschen was erzählt, wie praktisch Bobas Weg so weitergeht. Das wird bestimmt gut, aber die machen Schritte und die zeigen Perspektiven, die ich so nicht erwartet hätte. Und das finde ich einfach kolossal gut. Also ich bin aktuell mega gut unterhalten, aber die ganzen Passagen um die Tusken und ihre Kultur, und das ist halt, also das ist Kingshit. Das ist wirklich so krass gut für mich, dass das für mich auch aktuell die Highlights sind, der ersten drei Folgen. Immer diese Rückblenden zu haben, wie ist Boba praktisch aus dem Sarlacc entkommen und dann hat dann in der Wüste überlebt. Das finde ich unfassbar gut gemacht. Und es geht da ja auch so ein bisschen den Mandalorian-Schritt weiter, die da ja auch schon irgendwie mehr einen Fokus auch drauf gelegt haben, die Tusken nicht nur als Statisten darstellen zu lassen, sondern als richtige Kultur. Und ja, da habe ich mich super drüber gefreut. Ich finde das immer spannender Szenen, und das sind auch irgendwie immer interessante Referenzen, die sie da drin dann ziehen. So auf reale Kulturen, auch auf tatsächlich, das hat ja so einen kompletten Lawrence von Arabien-Vibe, die ganze Geschichte, die da aufgebaut wird. Das finde ich halt sogar nur mit
gleich, fast gleich gefilmten Bildern, ne?
Genau.
Das ist krass. Ja, also die ganze Task, also ich muss sagen, die zweite Folge war wirklich für mich ein absolutes Star-Wars-Highlight. So, ich habe die zweite Folge geguckt, und in der zweiten Folge passieren ja wirklich großartige Dinge, wie zum Beispiel das, zweite Folge war auch eine 10 so,
ja,
für mich, weil also der ganze Auftakt mit Black Crusaden und hier den Twins. Also wie ich diese Trommeln gehört habe und dann kommen die da um die Ecke, Alter, da stand ich halt einfach auf der Couch und habe halt nur noch gebrüllt, ne? Also da war ich halt außer Rand und Band, weil ich wirklich so, das war wieder so ein Star Wars Moment, wo ich dachte, so deswegen gucke ich die Scheiße. So, weil es mir einfach so eiskalt den Rücken runterläuft. Diese Doom, Doom, Doom. Dann kommen die da, werden die um die Ecke getragen und du flippst halt aus, weil du einfach seit Jahren keine Hutten mehr gesehen hast in irgendeinem Star Wars Film oder in irgendeiner Serie. Und das ist halt mega geil.
Ich finde, da sind halt auch so viele geile Details drin. Allein, dass die getragen werden in einer Welt, in der es gar kein Problem wäre, die über so ein Hoverpad oder so, ne? Das ist ja reine Machtdemonstration, dass sich dieses Ding unter denen so biegt.
Vor allem in der dritten Folge kommt ja auch dieser Rancor auf dem Hoverpad. Also das ist ja einfach auch so. Das ist denen ist es ja bewusst, dass sie das haben könnten. Aber es ist einfach nur so, wir sind richtig abgefuckte Scheißkerle.
Genau.
Wir sind das fette, auch über fiese Hutten.
Menschen lösen, also lösen wir es über Menschen.
Ja.
Auch ein Scheißjob. Aber
ich wäre gerne Hutenträger.
Der Trommler vielleicht. Ich weiß nicht, ob mein Taktgefühl dafür ausreicht, aber Rest Abstand. Aber ja, die zweite Folge fand ich hier richtig krass. Die erste ist ja wirklich sehr so zum Warmlaufen und um ein bisschen zu verstehen, wie die Welt für ihn da gerade ist. Und die dritte war bisher die schwächste, finde ich. Ja,
fand ich aber auch.
Jetzt halt auch noch nicht krass schlecht. Das Einzige, was ich der ankreiden würde, ist, dass halt diese Verfolgungsjagd, die da stattfindet.
Ich glaube, wir haben alle die gleichen Kritikpunkte bei Folge 3. Sind die Farbe der Roller? Es ist, also ich generell ist halt alles gerade noch um diese komische Rollergang. Das macht mir halt noch, das zerbricht mir so ein bisschen den Kopf, was sie damit bezwecken wollen. Also ich habe damit ein Problem, dass Boba Fett, der ja irgendwie Misstrauen noch und nöcher in seinem Körper trägt, einfach 5 Kids sagt so, nachdem er sie kurz gesehen hat, 20 Sekunden, sagt er so, wollt ihr Arbeit?
Das ist so mein Problem hauptsächlich mit der Thematik. Wir haben so einen super misstrauischen Kopfgeldjäger und der ist wirklich so, hey Kinder, sucht ihr Arbeit?
Ja, vor allem als die damit angefangen haben, als dieser Typ reinkam und sagte so, ja, die fuck mich irgendwie ab, die klauen mir mein Wasser und so, habe ich gedacht so, okay, vielleicht geht's jetzt mal so ein bisschen in die Tiefen dieser Straßen rein. So wie man das ja am Anfang von Mandalorian Staffel 2 auch gemacht hat, so mit den Graffitis und in diesem Düsternis und sowas, wenn dann Mando mit Grogu da bei diesem Kampf ist und sowas, war ja alles so ultra krass. Und da dachte ich so, boah, geil, jetzt machen sie mit Boba auch so einen Move und sowas in diese Unterwelt rein. Und das haben sie dann nicht so richtig gemacht und das fand ich ein bisschen schade.
Es ist leider wesentlich zu clean. Also auch,
ja, es ist clean.
Wie die Thematik verhandelt wird da. Ich meine, es geht darum, dass sie nicht genug Wasser zum Überleben haben und deshalb Wasser klauen. Und es wirkt aber alles so beiläufig, weißt du, und
ja,
so.
Ja, ist ein bisschen clumsy, also keine Ahnung, ich fand wirklich auch so, ich meine, da ist ja auch dann so ein, das ist ja so ein richtiges Cyberpunk-Element dann eigentlich, so mit dem ganzen, wir sind irgendwie, haben unseren Körper gemoddet, also ist ja ganz klar auch so das Zitat an die Cyberpunk-Kultur,
ja,
und das fand ich dann eigentlich auch geil und dann kommt es aber nicht so richtig zur Geltung und wir sehen dann zwar, dass sie das in dieser Verfolgungsjagd zum Einsatz bringen, aber auch irgendwie so doof alles irgendwie, die Verfolgungsjagd ist auch so 20 km/h zu langsam gefühlt und Ja, alles um diese Truppe herum ist noch nicht so richtig, ist noch nicht so richtig, auch die Farbe der Roller.
Die finde ich halt geil, muss ich ehrlich sagen.
Ja, die sind, also am Ende des Tages ist es halt auch was, ich glaube, man kann das alles eh jetzt noch nicht so richtig bewerten. Mhm. Weil, was mich auch Mandalorian gelehrt hat, so in dem Moment, wo die das halt, wo halt die richtigen Folgen kommen, die richtigen Dinger bringen, sind halt auch schwächere Folgen einfach scheißegal. So, jetzt natürlich ist das Internet gerade in Aufruhr und es ist natürlich so, oh Gott, was ist das? Und ich habe irgendwas schon wieder gelesen von, das haben sie ja nur gemacht, weil sie aus den Disneyland-Attraktionen machen wollten. Und so halt so ein Scheiß, ey. Und ich bist so mein, ihr denkt auch immer, das ist alles immer so, das ist der Anfang in die Verschwörungstheorie, was ihr euch da zusammenmalt. So ein Blödsinn, Alter. Ihr denkt immer so, alles ist so ultra krass auf Merchandise ausgelegt. Mann, die wussten doch gar nicht mal, was Grogu für ein scheiß Erfolg wird. So, du hast das Zeug kam ein Jahr später, weil sie zu blöd waren, es zu wissen. Also hör doch auf, denen so mehr zuzutrauen, als sie tun. So, das ist halt Bullshit, so. Das ist einfach, ey, das ist am Ende was Favreau und Filoni sich im Kopf ausgemalt haben, was vielleicht dann einfach in der Serie nicht so cool aussieht.
Genau.
So, das kann halt passieren. So, das kannst auch mal eine Idee, können auch diese zwei Herren, die sehr, sehr viele gute, sehr, sehr viel guten Input für Star Wars haben, haben vielleicht auch mal ein, zwei Ideen, die nicht so ganz klappen. Ich kenne Leute, die lieben diese Verfolgungsjagd, weil sie sagen, dass sie für sie ein riesengroßes Back to the Future Zitat ist und weil sie das lieben, dass es so eine 80er Schrulligkeit hat und sowas. Fühle ich komplett. Ich persönlich, mir war es in dem Moment ein bisschen zu albern, weil ich finde, Albernheit ist nicht das, was ich unbedingt in Boba Fett sehen will.
Ja.
Boba Fett muss 90% irgendwie knallharte Action sein, so wie sie ihn auch introduced haben, in Mando und 10% Fun. Und manchmal ist mir der Fun gerade da in der Folge, ist mir manchmal zu sehr ausgeschlagen.
Ja.
So, das hatte ich halt in der anderen Folge nicht, dieses Ganze, wie sie den Zug einnehmen. Alles, was du halt eben gesagt hast, ne, die ganze Taskensequenz, Mann, wie der seine Waffe macht, so, das ist so liebevoll.
Ja.
Und das ist so auf den Punkt und das ist so cool erzählt und du bist interessiert, diese Vergangenheit zu lernen. Du bist aber auch interessiert daran, zu gucken, wie sie jetzt seine Gegenwart jetzt verläuft und so. Und die Bilder sind super geil, Mann, wenn er das erste Mal in diesen Raum kommt von diesem Mayor und so und der da sitzt auf seinem Thron und wie geil das alles gefilmt ist und wie geil die Kulisse ist. Ey, da stimmt schon wieder so viel, ne? Und deswegen, ich sag, erste Folge 8 von 10, zweite Folge 10 von 10, dritte Folge 6 von 10. Das ist mein Urteil zu den ersten drei Staffeln Boba. Was mir auch auffällt, dann ist mein Monolog auch wieder beendet, sorry, kein aber Problem. Bei Star Wars halte ich auch nie die Schnauze. Ich finde, dass Rodriguez die Folgen nicht so gut inszeniert, wie ich es gedacht hätte. Ich finde, dass die zweite Folge deutlich besser ist und das ist nicht die Rodriguez-Folge. Nee. Und ich finde zum Beispiel, dass die Kämpfe, nimm mal den Barkampf aus der zweiten Folge und nimm mal zum Beispiel in der ersten Szene, in der ersten Staffel gab es ja ein paar Kämpfe mit den Tuskens und sowas oder auch in der dritten jetzt gerade der Kampf gegen Black Crusaden, wo man sich auch fragen kann, wenn der doch 6-7 Leute zur Sicherheit da drin hat, so, warum ist er dann reingekommen, der 3-Meter-Hutte, Wookie? Aber naja, ich finde, dass Rodriguez gegen meine Erwartungen, die ich vor allem nach der Mandalorian-Folge hatte, wo Boba Fett vorgestellt wurde, er auch Regie geführt hat, die war ja bombastisch. Ne? Ja. Also wie der da auf die einschlägt und den Helm zerschlägt und sowas, das hatte eine richtige Wucht, so. Das war eine richtig geile, wuchtige, schmutzige Folge. Ja, dann fand ich jetzt so das alles ein bisschen nicht so auf den Punkt bei Rodriguez.
Ja, es ist halt irgendwie, also zumindest jetzt in Folge 3, ich wiederhole den Begriff nochmal, es ist irgendwie alles sehr clean und irgendwie sehr, das ist mir zu smooth alles. Das läuft irgendwie, da fehlt mir die Dramatik ein bisschen. Und ich muss nochmal auf den Punkt eingehen, wollte ja aber nicht ins Wort fallen, wo du gesagt hast, da hatten Favreau und Filoni vielleicht eine Idee bei dieser Moped-Gang, die halt in der Umsetzung nicht ganz so funktioniert hat. Ich glaube tatsächlich, mit ein, zwei leichten Anpassungen hätten die wesentlich besser funktioniert. Weil das ist ja grundlegend, meiner Meinung nach zumindest, so habe ich das gesehen, eine Referenz an die komplette Mod-Kultur der 60er Jahre, also diese britische Musikkultur, die halt Vespas in knalligen Farben mit 40.000 Seitenspiegeln und so, praktisch wie die Dinger, nur halt mit Rädern benutzt haben. Und das Spannende an denen ist ja, dass die sich fancy und fesch gekleidet haben und irgendwie versucht haben, so Oberklasse darzustellen, aber alles verkokste, geplagte Arbeiterkinder waren. So ein bisschen wie wirklich das Gegenstück zu denen, die man jetzt in Folge 3 gesehen hat, nur dass dieser Struggle, der da drin steckt, halt überhaupt nicht rüberkam. Und das fand ich so ein bisschen schade, aber ich habe die Hoffnung, dass das vielleicht noch ein bisschen mehr durchkommt.
Ja, das, ne, ich meine, wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Wir haben drei Folgen gesehen und haben vier vor uns, deswegen, ich will da überhaupt auch nichts vorgreifen, was auch diese Kids angeht.
Ja.
Weil es kann auch sagen, dass in der nächsten Folge Boba sagt so, your bikes, they're ugly. Und dann denen irgendwie so aufträgt, dass sie irgendwie ein bisschen anders machen sollen und sowas.
Müssen sie alle in Rancor reiten.
Und wir auch ein bisschen mehr, dass wir ein bisschen mehr über den Hintergrund erfahren.
Ja.
Über die, ne? Rancor im Übrigen, geiles Element. Mega
wirklich geiles Element.
Die ganze
Element.
Geschichte, auch da ist genau das wieder passiert, was ich so mag. Rancors waren einfach immer nur wütende Kreaturen, Monster ohne Seele. Und hier wird mit eigentlich in 5 Minuten wird der Rancor als Lebewesen schon aufgewertet. Und er sagt den legendären Satz, ich möchte lernen, wie man einen Rancor reitet.
Ja.
Und da saß ich so da und war so, okay, ich bin gespannt, wohin die Reise geht. Weil das könnte halt,
gut.
Also ich glaube, ich sehe da auf jeden Fall, hab da schon so ein Bild des Finalkampfes vor meinem Auge.
Ich sehe halt vor allem da tatsächlich auch eine Black Series Figur zu.
Ich sehe da eine Black Series, ich sehe da im Übrigen eine krasse Referenz ans Weihnachtsspecial.
Ja, stimmt.
Weil da ja auch diesen Dino da reitet in diesem Weihnachtsspecial. Das Weihnachtsspecial im Übrigen viel mehr Einfluss momentan, als man es vielleicht wahrhaben will.
Also so
Filoni und Favreau ziehen sich da ja wirklich viel raus, ne? Es gab auch jetzt, ich habe mir vorhin ein Video angeguckt, zu neues Merchandise im Disney World, beziehungsweise im Galaxy's Edge.
Ja.
Und da gab es zu Weihnachten gab's ein neues Chewbacca-Plüsch in dieser roten Robe mit dieser silbernen Glitzerkugel dazu. Das ist ja dann, wie heißt es nochmal bei den Last Day oder?
Keine Ahnung.
Das hat so einen ganz bestimmten Chewbacca in diesem Love Day, Last Day, keine Ahnung, was halt bei denen Weihnachten ist. Und in dem Outfit gab es dann Plüschtieren Galaxy's Edge. Also,
aber irgendwo bei Disney gibt es doch eine Gruppe von Menschen, wo wahrscheinlich Favreau und Filoni auch dazugehören. Und die wetten doch einfach immer nur noch Geld und sagen dann so Sachen wie, ich wette mit dir, du schaffst nicht, den Dino in deine Serie einzubinden. Also anders kann ich mir das nicht erklären.
Mann, aber das ist echt krass, ey. Ich meine, die Waffe, die Boba Fett hat im Weihnachtsspecial, ist die Waffe, die der Mandalorian hat. Das ist die gleiche Waffe.
Es ist der Life Day übrigens, der Tag des Lebens.
Life Day, dankeschön. Das macht natürlich auch Sinn.
Ja.
Ja, es ist einfach nur absurd. Es ist einfach nur absurd, dass sogar aus dem Weihnachtsspecial irgendwo noch brauchbare Elemente gezogen werden. Das ist ja auch, ich glaube doch sogar, dass die Kids in den Rückblenden, wo der Mandalorian, also Din Djarin, gerettet wird, dass der sogar eine Live-Day-Robe trägt.
Die tragen auf jeden Fall so rote Roben. Daher gab es das, also es gibt die Theorie, dass die halt gerade Live-Day gefeiert haben.
Ja, da haben wir doch, glaube ich, doch bei We Have Spoken drüber damals
spekuliert. Na, selbstverständlich.
Natürlich. Ja, ey, keine Ahnung, finde ich legendär. Ich finde es legendär, dass sogar irgendwie das Weihnachtsspecial in entfernter Form zum Kanon gehört. Finde ich einfach nur super geil.
Ey, Mann, alle Kinder werden wieder heimgeholt. Es gibt keine Ausstößing.
Ja,
nicht
das ist irgendwie
Holiday-Special.
Aber das finde ich auch irgendwie schön.
Ja.
Ja,
einziger Punkt noch, bevor wir unseren entspannten Vortalk von über 40 Minuten abschließen würden, hätte ich fast gesagt.
Ja.
Ich bin sehr gespannt, was sie mit den ganzen Anspielungen zur Crimson Dawn machen. Die da ja auch so ein bisschen drinstecken. Also die Verbrecherorganisation, die wir aus dem Solo-Film kennen. Die da ja so durch die teilweise die Designs und so ein bisschen zumindest schon mal angedeutet werden.
Das ist mir gar nicht aufgefallen. Crimson Dawn sind nochmal bei Solo.
Hier, wo Kira und so dazu gehört und der Bösewicht, der dann, ne? Und allgemein auch unser Lord Maul und hast nicht gesehen. Also ich meine, wer jetzt bis hierhin gehört hat, ist so spoilerbefreit, dann habt ihr Solo hoffentlich auch gesehen.
Ja, ja.
Wenn nicht, tut's, der Film ist wesentlich besser als sein Ruf. Der war einfach zur falschen Zeit im falschen Ort.
Ich stelle die Theorie auf, dass Solo, wenn Solo jetzt rausgekommen wäre, stell dir mal vor, Solo als Serie.
Ja.
So, das hätten die Leute geliebt. Das hätten die Leute wirklich geliebt. Solo war einfach nur, du hast ganz richtig gesagt, zur falschen Zeit am falschen Ort. So, der Film leidet einfach darunter, dass er nach Episode 8 kommen musste. Ein halbes Jahr danach. Das war einfach der Killer dieses Films. Ich kenne so viele Star Wars-Fans, auch im Laden. Es gibt so viele Leute, die sagen zu mir so, Solo habe ich noch nie gesehen.
Ja.
Ich bin ja ein riesiger Star Wars-Fan, aber Solo habe ich noch nie gesehen. Dann bin ich so, du hast Solo noch nie gesehen? Nee, irgendwie,
aber ich weiß nicht,
ist der denn gut? Und dann sage ich, ja, natürlich ist der gut.
Ich hatte ihn ja auch erst für We Have Spoken dann tatsächlich gesehen. Also,
stimmt,
das hat bei mir auch ewig gedauert. Disney Plus hat es möglich gemacht.
Disney Plus, hey. Der Streamingdienst von Mickey Maus.
Ach, wir tun alles für Herr Maus. Ich würde sagen, das ist eigentlich schon mal eine gute Überblendung, dass wir jetzt noch mal kurz Werbung machen und dann über die Simpsons reden, oder?
Gerne. Lass uns dann, dann mach du jetzt mal deine Athletic Greens Werbung, Lukas.
Mach ich.
Und dann hören wir uns gleich wieder. Nachdem Lukas euch tolle Produkte angepriesen hat, geht's weiter. Und dann reden wir über einmal als Schneekönig. Dann sind wir wieder da. Dankeschön, Lukas, für deine wahnsinnige Werbeunterbrechung. Toll gemacht.
Danke.
Haben wir direkt eine ganze Palette bestellt.
Toll. So wünsche ich mir das.
Ja? Apropos Palette, Leute, es passiert diese Woche wirklich, wir kriegen Ahsoka und wir kriegen Tauli. Ich möchte mal ganz kurz, wurde kurz bevor diese Folge hier die Aufnahme dieser Folge gestartet hat, wurde es bestätigt, sie sind auf dem Weg zu uns. 4 Paletten Funkos bewegen sich gerade Richtung Rottgau, um nächste Woche verkauft zu werden oder diese Woche noch verkauft zu werden, so rum. Also seid gespannt, ich freue mich sehr drauf. Spannendes Ding.
Einfach auch auf Instagram und so folgen, gar kein Problem. Ich lieb's übrigens, dass wir einen wirklich, ja, nötigerweise ausführlichen Vortalk hatten. Und dann so, ja, und danach geht's jetzt wirklich um die Simpsons. Und der erste Fakt nach den Simpsons ist übrigens, Leute, Funkos. Das ist so sehr wir.
Alles will ich dazu sagen. Ich will gar nichts dazu sagen. Nee. Nur das. Weil das ist wirklich was. Ey, du weißt das Trauma dieser
zwei. Ja, ja, das geht ja über ein halbes Jahr jetzt ja schon fast. Wie lange, also.
Ende August, ja. Mitte August soll kommen, ja. Und es sind jetzt mindestens 5 Monate. Meine Fresse.
Das kannst du niemandem zumuten. Nee. Was man euch allerdings zumuten kann, weil das habe ich eben noch auf meinem Zettel, bevor wir wirklich über die Simpsons reden, ist, uns mal eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify zu geben. Da gibt es jetzt nämlich auch mittlerweile eine Bewertungsfunktion. Und die dürft ihr natürlich gerne nutzen. Wir freuen uns über 5 Sterne. Ich glaube, Kommentare könnt ihr keine schreiben, aber hey. Wir haben auch Patreon.
Keiner mitbekommen, aber wir haben Patreon, Leute.
/ die gelben Leute. An der Stelle trotzdem aber mal ein Danke an, ich glaube, 32 Supporterinnen und Supporter, die uns da trotzdem ein bisschen was von ihrem Geld geben. Und wenn ihr auch dazu gehören wollt, einfach auf Patreon gehen. Ganz einfach.
Ja, erinnert mich auch daran, dem Lukas endlich mal sein Geld zu geben. So, dann reden wir jetzt über eine Folge, die Lukas vorgeschlagen hat. Im Übrigen, erinnere mich später daran, ich habe auch schon die Folge für die nächste Woche mir ausgesucht.
Bin ich gespannt.
Ich hab mir was überlegt. Genau, nämlich Staffel 4, Episode 9, einmal als Schneekönig, die Mr. Plow-Folge. Legendär. Und darüber werden wir jetzt ein bisschen reden. Denn auch da sind wieder Dinge drin. Da sage ich gleich was zu.
Da sind so viele Dinge drin.
Da sind so viele Dinge drin, die wirklich Wahnsinn sind. Naja. Lukas, mach doch mal den Anfang.
Genau, ich würde fast einfach wieder nochmal kurz mit den Daten starten.
Gerne.
Ne, Staffel 4, Folge 9, das wisst ihr, kam am 19.11.92 das erste Mal bei Fox raus und dann 2 Jahre später fast im Juni 94 in Deutschland. Das war die Staffel, die relativ lange gebraucht hatte von den USA nach Deutschland. Und dreht sich ja, um euch den Kurzplot zu geben, bevor wir in die Tiefe gehen, darum, dass Homer sein Auto schrottet, ein neues braucht und bei einem Schneeflug landet und damit ein Business aufmacht. In diesem Business sehr erfolgreich ist, bis er so erfolgreich ist, dass Barney sein Business mehr oder minder übernimmt und als großer Konkurrent ihn aussticht und das Ganze dann zu einem dramatischen Finale am Widow's Peak führt. Das ist so der Kurzplot für die Leute, die die Folge komplett vergessen haben. Und jetzt gehen wir in die Tiefe. Wir steigen hinab in die Deep Facts, würde ich sagen. Max, es tut mir ein bisschen leid, aber ich habe direkt einen Deep Dive zur wirklich ersten Szene.
Okay.
Es ist auch wirklich, also
Karneval der Stars.
Ja, es ist der Karneval der Stars. Bezieht sich auf diese ganzen With the Stars-Formate, die damals groß waren. Aber ich hänge mich ja in letzter Zeit wirklich, und es tut mir ein bisschen leid, auf den dümmsten Fakten auf, ne? Und zwar findet das ja statt auf Molokai. Der Insel der ehemaligen Lepra-Kolonie. Und ich musste natürlich rausfinden, ist die Insel echt? Und habe dann kurz so ein bisschen recherchiert. Und ja, die Insel ist echt. Es war auch eine Lepra-Kolonie. Und da leben immer noch ehemalige Lepra-Patienten. Das Lepra mittlerweile, kleiner Einwurf, ist durch Antibiotika mittlerweile gut behandelt und heilbar. Und die ist eine wunderschöne hawaiianische Insel, wo es mittlerweile auch Touri-Führungen zu gibt. Was ich aber spannend fand, war, dass in Deutsch nicht von einer Lepra-Kolonie gesprochen wird, sondern von einer Kolonie der Aussätzigen. Und bis heute nicht wusste, ist, dass Lepra im Mittelhochdeutschen und über viele, viele Jahrhunderte im deutschsprachigen Raum Aussätzigkeit hieß. Und das fand ich einfach sehr spannend. Zwei Leute, die das gehört haben, fanden es jetzt auch spannend. Du vielleicht nicht so, aber das habe ich jetzt erzählt.
Ey, was das schon wieder für ein Quatsch ist.
Ey, das sind spannende Fakten.
Nee, das ist auch alles, du machst deinen Job absolut richtig. Absolut richtig, dass Athletic Greens dir Geld gibt und grünes Pulver. Aber ja. Es ist,
weil ich sag, durch das Athletic Greens Zeug war ich so mental wach, dass ich gedacht habe, da in der Referenz steckt was. Und das sind diese 30 Sekunden Monolog jetzt
kurz
gewesen.
Du warst gerade ganz kurz weg. Ich dachte, Christian Günther, glaube ich, gerade zu mir.
Ja, ich habe mich kurz auch im falschen Körper gefühlt. Karneval der Stars mit Troy McClure, den wir kennen aus Filmen und Serien wie Die erotischen Abenteuer des Herkules. Ich lief halt immer, wenn Troy McClure auftaucht, einfach wegen dem Satz. Ich habe ja auch die ersten zwei Jahre meiner Podcast-Karriere jeden Podcast begonnen mit, also so Gastauftritte in Podcasts begonnen mit. Mein Name ist Lukas Voll, Sie kennen mich vielleicht aus Podcasts wie. Einfach, weil ich das immer so schön fand. Und ja, ist aber wirklich ja nur der grobe Aufreißer für die Restfolge. Also, ich habe zu dem Karneval der Stars tatsächlich jetzt nicht mehr so viel aufgeschrieben dazu.
Okay. Man kann auch erwähnen, dass Angela Lansbury auf Kohlen läuft. Angela Lansbury ist die Figur aus die Schauspielerin von Mord ist ihr Hobby. Die viel zu erotisch klingt in der deutschen Synchronisation. Ich habe mir die Englische jetzt nicht angehört. Aber man hört ja in ihrer Stimme.
Ich habe den Namen nicht mehr gegoogelt. Ich war zu sehr in der Lepra-Kolonie drin und war so, ist das nicht die aus Mord ist ihr Hobby?
Das habe ich heute Nacht noch gemacht, als ich die Folge geguckt habe, dass ich mir die Namen, die da fallen ja sehr viele Namen dieses Mal, so von SchauspielerInnen, die man noch nicht so auf dem Schirm hatte. Und das habe ich mir dann alles noch reingefahren.
Für die Dame ist die ganze Sequenz viel zu erotisch.
Das stimmt, ja.
Naja,
auf jeden Fall wird das im Fernsehen geschaut. Mhm. Also das gucken gerade guckt gerade Huma in Moos Taverne.
Genau.
Und er sagt dabei, wie kann man seinen Körper so misshandeln, als Mo gerade das Glas mit dem Salz der eingelegten Eier wegnehmen will und sagt so, Mo, willst du die Salzbrühe doch nicht wirklich wegschütten? Und dann sie einfach trinkt. Dieses ekelhafte Salz, was er von den komischen, wie heißt das nochmal, so eingelegte Eier? Das ist doch so ein Begriff.
Soleier, oder?
Soleier, genau. Dankeschön. Dann gucken sie weiter im Fernsehen. Ja. Dann kommt irgendwie noch Krusty mit den drei sibirischen Tigern. Genau. Die dann auch über Krusty überherfallen irgendwie.
Da ist tatsächlich noch ein guter Spruch drin, weil sie reden kurz über Krustys Fernsehfilm, über seine Kartoffelchips-Sucht, wo er gespielt wird von Kevin Costner. Die Absurdität des Ganzen.
Stimmt, das war eine komplett blöde, eine blöde Randbemerkung, die ich auch gestern Abend, ich habe sie so gehört und war so, habe ich mich gerade verhört? Ach, ich spule sie nochmal zurück. Die Folge hatte jetzt schon da zu dem Zeitpunkt schon genug Notizen. Mhm. Man wird noch ein bisschen rumgesäppt, wir sehen mal den Hummelmann, der von einer riesigen Fliegenklatsche gejagt wird. Comprade!
Genau.
Und dann geht so ein bisschen langsam der Plot los, denn Homer sitzt ja bei Mo, wie gesagt, und Marge ruft ihn an, weil es kommen Nachrichten, dass ein Schneechaos wüten sollte. Und Homer sagt dann, guckt weiter Fernsehen und sagt gerade, aber ich kann jetzt nicht weg, Columbo wirft gerade Messer auf Ricardo Montalban. Entschuldigung, Ricardo. Ricardo Montalban, auch ein Schauspieler, den ihr schon oft gesehen habt, so ein grauhaariger, der war auch mal, glaube ich, der Bösewicht in Die nackte Kanone oder auch war bei Fantasy Island dabei. Genau, der ist auch noch am Start, also er wird auch erwähnt, einfach ohne Grund. Und Homer fährt dann nach Hause und baut einen Unfall.
Ja.
Nämlich, wo baut er einen Unfall, Lukas?
Das ist uns erst nicht so klar. Homer kommentiert das dann auch erstmal mit, ich habe ihn zumindest genauso schlimm erwischt wie er mich. Bis er feststellt, es ist Marges Auto und er ist direkt auf der Einfahrt des Simpsons-Hauses gelandet und hat da seinen Unfall gebaut. Was natürlich ein tragischer Umstand ist. Also in einem Unfall beide Familienautos mit einem Fahrer zu schrotten, ist eine Leistung.
Das ist sehr dumm. Gott sei Dank ist Homer aber König der Ausreden. Als nämlich der Versicherungsheini kommt, um die Daten aufzunehmen, sagt er. Was sagt der Lukas?
Ja, weil er ja nicht erzählen will, dass er in der Bar war, weil es sich schlecht für ihn auswirken könnte, sagt er, dass er in einem Sexshop war.
Um sich einen schlüpfrigen Film auszuleihen.
Genau. Und
Und dann gratuliert noch Homers Gehirn ihm zu dieser Ausrede.
Das finde ich so schön. Ich finde, das müsste es auch in der echten Welt mehr geben, dass das Gehirn einem zu einer guten Aussage gratuliert. Das, also das liebe ich, ist ein schöner Moment, der dann auch so ganz abrupt unterbrochen wird von der Szene, wie Homer per Anhalter fahren muss, um sich ein neues Auto zu kaufen. Und die ist ja genau gefühlt 10 Sekunden lang, aber die liebe ich halt in ihrer Absurdität.
Ja, die liebe ich auch doll.
Weil er steht da wirklich mitten auf einem Feld, um per Anhalter zu fahren und ein Auto hält an. Und die Silhouette von diesem Schwein schon, wo dann die Scheibe runtergeht und es sitzt auch ein Schwein drin, nämlich Grunz, wie wir lernen, der vorne sitzen muss, weil mit den Wassermelonen kann man ihn nicht alleine lassen. Und in dem Moment, wo der alte Fahrer das so erzählt, geht ja die Kamera nach hinten und Homer snackt sich halt komplett durch die Wassermelonen.
Klar.
Es ist
so schön auf der Ladefläche und frisst Wassermelonen, was sonst der alte Grunz getan hätte. Ja.
Landet dann bei Crazy Wacklashs Autolanden.
Diese viel zu kleinen Autos.
Diese viel zu kleinen Autos mit den kyrillischen Anzeigen. Und ich muss ehrlich sagen, mein Lieblingsspruch aus der Szene ist wirklich, aus welchem Land stammt dieser Wagen, aus dem es nicht mehr gibt.
Ja,
das
hatte ich mir auch aufgeschrieben.
Toller so ein 90er Zerfall der Sowjetunion-Humor, den fand ich wirklich sehr schön, den Moment.
Das ist wirklich so ein 90er-Ding, ja, das stimmt.
Die Probefahrt, in der Probefahrt wird er ja in diesem viel zu kleinen Auto dann auch noch angeschoben. Aber es scheint nicht so gut zu laufen, weil sie sind ja dann direkt danach auf der Automobilmesse.
Ja.
Und erleben da allerhand Abenteuer.
Genau, denn das Erste, was sie, geht erstmal zu so einem normalen Autostand, da steht dann so eine sehr schöne Frau an einem Auto und der sagt, und das kann man auch gewinnen. Dann macht er bei der Verlosung mit und sagt, kann man sie, gewinnt man sie zusammen mit dem Auto? Du kleiner Unhold. Und dann kommt noch ein anderer Typ und sagt, gewinnt man sie zusammen mit dem Auto? Du kleiner Unhold. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, so Menschen, die so auf so Hostessen, ne, auf so Messen und so, ey, die müssen sich so eine Scheiße halt den ganzen Tag anhören, ne?
Das könnte ich auch so, nicht.
Also da muss man wirklich, da muss man halt genauso sein wie die Figur hier bei den Simpsons, die dann einfach das Ganze so wegatmet und dann einfach so, ja, das überspielt durch so gespielte Freundlichkeit. Aber das ist schon, da musst du schon dickes Fell haben, wenn du da die ganzen notgeilen alten Männer ertragen musst, die ganze Zeit alle meinen, sie hätten jetzt den Spruch erfunden, den da vorher noch keiner vor ihnen hatte. Ist tatsächlich eine Szene, die ich irgendwie nachvollziehen kann. Ja. Dann geht die ganze Reise weiter. Man findet noch den Wagen von Bonnie und Clyde. Viele Einschusslöcher. Bart spielt dann irgendwie dann noch rum. Da ist dann auch noch Geld im Handschuhfach. Ja. Gibt eine ähnliche Szene in einer anderen Simpsons-Folge. Da sitzen sie in Hitlers Wagen und da liegt dann hinten nur noch eine Leiche im Kofferraum.
Stimmt, ja.
Aber Hitler ist ein gutes Stichwort, denn dann kommt eine Szene. Und das ist eine Szene, ne? Die hat sich wirklich schon, über die gucke ich seit ein paar Jahren drauf. Mit wirklich so, ich glaube, in den Top 10 der härtesten Simpsons-Momente ist die drin. Also würde ich sagen, mit großer Wahrscheinlichkeit.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt in Vorbereitung auf diese Folge, dass das erste Mal war, dass ich den Namen des Automobilkonzerns gesehen habe.
Ja, ich auch. Und das macht die Sache auf jeden Fall noch deutlich härter.
Ja.
Weil das ist mir vorher nicht aufgefallen. Und zwar wir sind immer noch auf der Messe. Es gibt ein Video, es wird ein Video gezeigt von so Crash-Test-Aufnahmen von einer Firma namens Force Reich Motors since 1946.
Ja.
Also wirklich, ey Leute.
Der Typ halt auch in dem braunen Anzug, blond und weißt du so, der Prototyp faschistischer Wunschvorstellungen.
Ja.
Es ist so hart, allein das schon.
Dann siehst du halt irgendein Auto an die Wand krachen, naja, und dann sieht man halt, dass sich eine dieser Crash-Test-Dummy-Puppen, das ist ja auch so ein, vor allem so ein 90er-Relikt, ich meine, es gab ja sogar eine Spielzeuglinie zu Crash-Test-Dummies und so ein Scheiß und Videospiele. Auf jeden Fall, dass sich dann eine Crash-Test-Puppe bewegt und dann sagt, das ist ein echter Mensch, das ist doch gar keine Puppe. Die Vorstellung ist beendet.
Vor allem, und das ist mir beim zweiten Schauen erst aufgefallen, ne, der Gag ist ja so schon hart. Aber das ist auch in der Art der Zeichnung nochmal irgendwie extremer, als ich gedacht hätte. Weil die erste Puppe, also die Puppe, die sich rausbewegt, kommt ja vom Rücksitz. Und die erste Puppe ist ja wirklich durchstoßen von so einem Metallteil.
Ja.
Und ich bin so, was? Also das sind so 20 Sekunden, wo einfach alles drüber ist.
Boah, die ist wirklich dolle, ey. Naja.
Aber es wird irgendwie auch nicht milder, ne? Ist ein sauguter Gag. Also den kann ich schon sehr wertschätzen.
Rabenschwarz.
Und es geht dann passend weiter mit dem Batmobil und Adam West.
Adam West, auch Adam West viel zu präsent. Ich meine, Adam West ist inzwischen ja verstorben, Ruhe und Frieden, großartiger Batman. Der einzig wahre Batman, wie er es später sagen wird. Aber ist ja auch zum Beispiel er hat synchronisiert, glaube ich. Er war selber nicht Figur, aber er hat sehr stark diesen pädophilen Nachbar bei Family Guy, der immer den Sohn anbaggert und so. Der wurde auch gesprochen von Adam West. Also Adam West hat auf jeden Fall die letzten Jahre vor seinem Ableben sehr selbstironisch gehandelt und das rechne ich ihm hoch an. Das auf jeden Fall.
Ist auch eine sau selbstironische Szene, weil er in diesen Monolog verfällt, wer denn die einzigen richtigen Katzenfrauen sind.
Ja.
Und dann irgendwie so, ja, ich habe noch keine Plastikteile gebraucht, um meinen Körper irgendwie hervorzuheben. Bei mir war alles echt. Oder in der englischen Originalfassung, Pure West. Und er sagt das halt auch mit so einer ekligen Weirdness. Das ist großartig.
Und er fragt auch, warum nicht mehr getanzt wird in den jetzigen Batman. Kennt ihr noch den Batusi?
Und dann tanzt er da.
Dann tanzt er und alle gehen so ganz beschämte weg.
Ja. Was ja dann ein glücklicher Umstand ist, weil Homer stößt gegen praktisch die nächste Ausstellung, das nächste Ausstellungsstück. Und das ist ein Schneepflug. Wie könnte es anders sein? Und Homer kriegt direkt große Fantasien, wie er damit den Präsidenten mehr oder minder dabei hilft, Kunstwerk aus dem Weißen Haus zu schmuggeln, weil vor dem Weißen Haus halt super viele junge Menschen demonstrieren. Und Homer rettet den Präsidenten dann mit seinem Schneepflug. Große Quatschschilderversammlung. Ich habe extra mal so ein bisschen gestoppt und geschaut, was so draufsteht. Also so I dislike Ike, forget the Alamo, bring back Sea Hunt. Ist wirklich großer Quatsch und ich finde es super witzig.
Bring back Sea Hunt. Okay. Genau, er kauft sich dann aufgrund des Überredens, weil dieser Mann immer komische Geräusche macht, sagt er, er lässt sich davon irgendwie nicht beirren, dann lässt er sich aber
diese
doch beirren.
Diese Peitschen-Sounds.
Ja, kauft er dann den Schneepflug, was Marge zu Hause natürlich nicht so toll findet.
Ja.
Denn sie sagt irgendwie so, du hast wieder was Dummes gemacht. Wenn du jedes Mal wütend wirst, wenn ich was Dummes mache, höre ich eben auf, dumme Sachen zu machen.
Läuft direkt gegen die Tür.
Ja, und läuft direkt eine Sekunde später gegen die Autotür. Und Homer hat dann diesen Schneepflug und der Mann hat ihm ja auch gesagt, damit lässt sich Geld machen.
Mhm.
Und Homer hat sich quasi jetzt sein neues, hat sich gedacht, er hat ein Wirtschaftssystem für sich. Nämlich er will Mr. Plow sein und muss sich Wege überlegen, wie er das Ding bewirbt. Das macht er dann erstmal irgendwie auf der Straße, das schafft er aber nicht so ganz. Dabei trifft er noch auf Barney, der verkleidet als Baby vor einem Geschäft für Babymoden steht, nämlich Lullaby, Wortspiel, und die ganze Zeit Leuten versucht, irgendwie Flyer in die Hand zu drücken und Homer auch ja, und er sagt dann, das bringt überhaupt nichts, die Leute haben keinen Bock da drauf und so, und die Leute schmeißen das alles weg und dann sagt er, ja?
Ja, ich wollte gerade auch auf den Moment kommen, auf den du wahrscheinlich auch kommen wolltest, daher.
Ja, dann gönne ich dir den. Dann.
Oh, das ist sehr, weil ja dann der Moment kommt, wo er so seiner Situation auch so ein bisschen bewusst ist und dann sagt, ja, aber zum Glück kann ich nicht tiefer sinken. So aus fast einer dummen Positivität. So, das ist halt Rock Bottom, hier bin ich. Und natürlich kommt der Wind und nimmt ihm die Windel und er ist halt natürlich nackt drunter und er rennt der Windel hinterher mit dem Spruch, bleib hier, du blöde Windel, bis zur Straßenkreuzung, guckt nach links und winkt und sagt, hallo Ma.
Oh, das ist wirklich.
Das ist Comedy
Gold.
Das ist
eine herzzerreißende, aber auch wahnsinnig witzige Szene.
Ja.
Um den dummen Barney.
Also, auch einer der witzigsten Barney-Gumball-Momente.
Absolut. Hallo, Ma! Es geht dann weiter mit dem verzweifelten Versuch von Homer.
Genau.
Er wird dann in der Kirche ans Mikrofon gebeten, um eigentlich irgendwie ein Gebet zu sprechen. Das macht er dann aber, indem er eigentlich nur seinen Laden bewirbt. Und dann sagt der Pfarrer, wer heißt der nochmal?
Oh, jetzt hast du mich.
Ich habe auch gerade ein Gehirnleck, was den Pfarrer angeht.
Bei mir ist oft das
Lovejoy? Nee, Lovejoy.
Lovejoy, ja.
Ja, das Reverend Lovejoy sagt dann zu ihm, Mr. Simpson, das ist ja niedrigstes Niveau, aber noch niedriger sind meine Preise.
Dann wird er von diesen Security-Leuten weggeschmissen.
Ja, auch geil, so zwei Securities in der Kirche.
Ja.
Kompletter Quatsch. Und Lisa bringt ihn dann drauf, dass es ja auch eine regionale Fernsehwerbung geben könnte, zum Beispiel für 90 Seemannsshantys, in denen der Captain 90 Seemannsshantys singt. Man sieht so ein verliebtes, wie man das halt früher aus der Fernsehwerbung kennt. Ne? Wenn man so CDs gesehen hat, so früher so die größten Hits der 80er und 90er, bla bla bla, und dann irgendwie 200 Hits auf CD. Und ja, genau, sowas wird dann da auch beworben. Das ist, und ja.
Genau. Und ist eine tolle Idee, um Sachen zu bewerben. Und dann, da kommt ja dann auch die wichtige Frage, wer hockt denn um 3.17 Uhr vorm Fernseher? Und ich liebe die Aufzählung, die Homer dann anfängt, weil Arbeitswütige, Arbeitslose und versauerte Alleinlebende. Und ich finde den Ausdruck versauerte Alleinlebende echt ein bisschen zu witzig. Der funktioniert sehr gut für mich. Und ich glaube, danach sehen wir uns doch dann schon den Spot an, den er produziert, oder?
Ganz
Habe ich
genau.
da was übergangen?
Nee, ich glaube, dann kommt schon der Spot. Das wird eingeleitet von dem, das mag vielleicht ein mieser Kanal sein, aber die Simpsons treten im Fernsehen auf. Ein Satz tatsächlich, der immer wieder rausgeschnitten wurde, früher viel für die Werbung auf Pro7.
Mhm.
Weil er auch einfach sehr, sehr passend ist. Und dann kommt ein Spot. Und du hast den Spot heute schon bei uns auf dem Social-Media-Kanal gepostet, den man an dieser Stelle auch mal bewerben kann. @ die gelben Leute auf Instagram. Und da hast du den Spot vorhin schon gepostet und erzählst mal ganz kurz, was da drin passiert, was man sieht.
Genau, also man sieht die Familie Simpson, bestehend aus Marge, Bart, Lisa und Maggie, die schockiert sind darüber, dass der böse Winter schon wieder da ist. Dargestellt von Grandpa, der so eine Kette, also eine Kopfkette mit Eiswürfeln trägt und sonst seinen alten Schlafanzug. Und ja, der ist halt der böse Winter und macht der Familie Angst und tritt dann auch so den Schnee in ihre Richtung und wird dann natürlich von Mr. Plow, Mr. Schneepflug, ihm wird in den Hintern getreten und er wird verscheucht und damit wird die Familie natürlich vorm Winter gerettet. Grandpa läuft dann hinten noch so ab und sagt noch einen frustrierten Satz über die ganze Geschichte. Also im Englischen ist es tatsächlich einfach so, ja, ich muss mich jetzt mal hinlegen, ich bin so ein bisschen lightheaded. Im Deutschen jammert er irgendwie drüber, dass sich früher wenigstens die Kinder noch über den Winter gefreut haben.
Mhm.
Und dann hat Homer so seine Ansage von wegen, haben sie auch keine Lust mehr, ihre Arme durch einen Snowblower zu verlieren. Rufen sie mich an. Und wer anruft, bekommt auch ein Gratis-Shirt. Und
ja, dieses Gratis-Shirt von irgendeiner scheiß Wahl. Von vorher, was da irgendwie draufsteht, keine Ahnung, ich habe mich aufgeschrieben, was war so ein richtig abgefucktes Drecksshirt.
Interessiert sich vielleicht?
Ja, du hast doch Fun Facts dazu, 100%.
Ich habe natürlich wieder nachgeguckt.
Klar, ey, der Deep Dive, Lukas.
Ey, es steht drauf, Stockdale for Veep. Und Stockdale kannte ich nicht, ist ein Vize-Admiral der US Navy gewesen, der 92 Kandidat, wer hätte es gedacht, für das Amt des Vizepräsidenten war, mit dem unabhängigen Kandidaten Ross Perot. Das heißt, unabhängige Kandidaten in den USA bedeuten automatisch, sie sind absolut irrelevant. Der Typ tatsächlich eine spannende Geschichte gehabt, aber um die geht's hier gar nicht. Was ich interessant fand, um das auch direkt wieder zu beenden, die unabhängigen Kandidaten haben in der Wahl 92 aber 18,86% der Stimmen gekriegt. Und das ist für die USA ein gigantisch großer Wert. Habt da wieder was gelernt. Toll, oder?
Lukas. Irre.
Es ist einfach, wir sind auch so ein krasses Bildungsformat mittlerweile.
Ist wirklich so.
In erster Linie für mich, aber
SchülerInnen müssen uns hören in der Pandemie, damit sie zu Hause nicht verdummen. Sagt man ihnen, hört bitte gelbe Leute. Ja,
die LehrerInnen werden aktuell eh alle krank, komisch, woran liegt's wohl? Wenn der Schulausfall da ist, einfach gelbe Leute hören. Da wird viel beigebracht, auch viele verschiedene Fächer.
Ich fände es wirklich witzig, wenn irgendwann uns so ein Lehrer so ein Screenshot schickt, wo wir das so per E-Mail als Hausaufgabe aufgeben. Eine Folge gelbe Leute hören.
Und dann am besten noch so eine richtig lange mit viel Vortalk.
Ja.
Als Übung
mit
für
so
Zusammenfassung.
Auch mit so richtigen Altherren-Vortalk, dass da diese ganzen 12-jährigen TikTok-Kids überhaupt nichts mehr verstehen. Geil. Naja, auf jeden Fall sehen wir dann einen Zusammenschnitt von Mr. Plow, der jetzt so langsam nach und nach irgendwie Aufträge bekommt. Erstmal räumt er einen Quickie-Markt frei, was dann auch gleichzeitig die Bühne freiräumt für Snake zum Einbrechen, den wir dann sehen, der mit dem Wagen vorfährt und einer Strumpfhose beim Kopf. Wir sehen das in Jornheim, sehr guter Gag. Wir sind jetzt keine Gefangenen mehr. Was die Kids da drüben machen, gefällt mir nicht und mir ist kalt. Lass uns reingehen. Genau, das in Jornheim wird freigeräumt. Die Schule wird freigeräumt, was natürlich dann auf den Nacken vom Bart geht, weil Mr. Skinner dann irgendwie zu ihm sagt, also ich liebe im Übrigen, wie der Einzige, der zur Schule kommt, Martin ist mit diesen Schneeschuhen und diesen Tennisschlägern an die Füße gebunden, lieb ich, dann einfach nur so die Tür reinfällt, weil er unbedingt zur Schule will und dann Skinner sagt, die Schule fällt heute leider aus, Martin. Wir haben keine Möglichkeiten. Dann siehst du halt Mr. Plau, der quasi vor Otto herfährt genau. Und die Straße freiräumt.
Und Bart ja dann in so einer der Pate Corleone-Manier von allen Seiten erschossen wird und so dramatisch stirbt. Also erschossen natürlich mit Schneebällen.
Stimmt, ist an Pate angelegt. Ich habe mich nämlich gefragt, die Art, wie es inszeniert ist, ist hundertprozentig ein Zitat. Ich kam aber nicht drauf, was ist.
Nee, ist an den Paten angelehnt.
Geil.
Und Homer ist natürlich das große neue Business in der Stadt und bekommt dann dementsprechend auch den Schlüssel der Stadt überreicht.
Genau. Und sogar nicht nur den Schlüssel der Stadt, sondern auch ein Bier bei Mo.
Ey, auch tatsächlich einer der Witze, die mir früher nicht so viel gegeben haben. Aber wie Barney dann sagt, als Homer sein Gratisbier kriegt, du hast ja nicht mal den iranischen Geiseln nach ihrer Freilassung ein Bier ausgegeben. Und Mo noch irgendwie so entgegnet von wegen, ja, die sind da ja auch von selbst hingefahren.
Genau, ich habe denen gleich gesagt, die hätten da nicht hinfahren
genau.
sollen. Das ist so, ey, da habe ich gestern Abend so laut gelacht, ja. Ne?
Das ist auch wieder so bitterböse.
Ja.
Es ist schon eine sehr schwarzhumorige Folge.
Aber definitiv. Kommen auch noch zwei, drei Szenen, die so ein bisschen schwarzhumorig sind.
Danach wird es aber kurz erotisch, weil Marge auch von der ganzen Sache sehr angezogen ist und ihn dann fragt, ob er zur Abwechslung mal und Marge den Satz gar nicht beenden kann, weil Homer dann so die Nägel schneiden, die Zähne putzen. Ergänzt wird es natürlich durch die Schneepflugjacke anziehen. Und dann haben die einfach einen guten Moment miteinander.
Und ja.
Ich glaube, dann kommt schon der Moment, dass Barney sich überzeugt sieht, zu wissen, wie sein Leben weitergeht.
Genau, denn er hat ja abends noch so ein bisschen die Motivationsrede von Homer sogar bekommen. Er hat gesagt, stimmt,
ja.
Also Homer bringt ihn ja tatsächlich so ein bisschen dahin.
Hm.
Und motiviert ihn. Und dann gibt es am nächsten Tag nicht nur noch Mr. Plau, sondern auch den Plau King, verkörpert von Barney. Und der fährt gerade auch in so einer eigenen Jacke mit einem Krönchen auf, wie Knossi, fährt er durch die Stadt und sagt so ein bisschen Konkurrenzkampf, hat doch noch keinem geschadet und ist auf einmal bitterböse.
Zerschießt ihm die Reifen.
Zerschießt ihm einfach in dem Satz die Reifen, wo ich auch so denke, so boah ey, das ist aber ein heftiger Wandel. Und das ist die ganze Zeit so, dass Barney von 0 auf 100 wahnsinnig aggressiv gegen Homer wettert. So, also, dass er diesen Konkurrenzkampf viel zu ernst nimmt.
In seinem Werbespot ja dann auch, den wir, glaube ich, direkt im Anschluss sehen, wo er so einen Pappaufsteller von Homer mit einem Baseballschläger verprügelt und dann Linda Ronstadt ihm dabei behilflich ist und den Schneepflugkönig-Song mit ihm singt.
Ganz genau. Linda Ronstadt im Übrigen eine berühmte Country-Sängerin.
Genau.
Aus den USA, die jetzt hier nicht so ein Riesenthema ist. Und Homer versteht die Welt nicht mehr.
Nee.
Weil der denkt sich so, ich habe doch Barney so viel Gutes getan. Und dann sehen wir eine Rückblende. Die finde ich wirklich, also die ist an Boshaftigkeit nicht zu überbieten. Also die ist so krass. Also quasi eigentlich, dass Homer das erste Bier, was Barney getrunken hat und was Barney in seine Alkoholsucht getrieben hat, einfach von Homer kommt.
Dass und ihm ja auch so aufgedrängt wurde.
Genau, und er will das eigentlich gar nicht. Und er ist eigentlich ein ganz konzentrierter, motivierter, schlauer Kerl.
Der sieht irgendwie gut aus. SAT-Prüfung in Harvard lernt und so. Und trinkt ja dann dieses Bier. Und da haben wir wieder eine Filmreferenz, und zwar auf Jekyll and Hyde von 1931. Diese Sequenz, wo du sein Gesicht siehst und sich das praktisch nach dem Schluck Bier so nach und nach verändert, ist der tatsächlich sehr entlehnt. Mhm. Weil der dann aus dem nüchternen Barney, wie wir ihn ja dann auch in der späteren Staffel nochmal wieder treffen werden, der betrunkene Barney wird. Der Trinker.
Ja. Krass, dass es auch daran ein Zitat ist.
Es ist tatsächlich kommen da jetzt noch ein, zwei obskure Referenzen. Also es ist eine Folge mit sehr vielen obskuren Referenzen sogar.
Da bin ich gespannt drauf. Weil ich finde immer so krass, ne? Man redet immer so davon, sagt so, ja, Fanservice ist die letzten Jahre so entstanden, aber eigentlich ist das gar nicht wahr. Also die Simpsons machen ja, was heißt Fanservice, aber so dieser Referenzielles ist ja einfach schon immer da gewesen.
Ist mega groß darin. Ich habe ein bisschen das, vielleicht die Theorie, würde ich jetzt mal sagen, das ist aber viel Fanservice vom Writers Room an den Writers Room. Weißt du? Da werden so Sachen eingebaut, wo wahrscheinlich die meisten Leute gar nicht diese popkulturelle Referenz direkt draus ziehen können, aber die hatten da sehr viel Bock drauf. Und das ist ja auch was die Simpsons irgendwie gut durchgebracht hat.
Absolut. Geniales Writing auch in der Folge wieder.
Ja.
Wir sehen dann nochmal Adam West.
Ja. dem die Einfahrt natürlich freigeräumt wurde für sein Batmobil. Mhm. Und ich mag tatsächlich den Satz von Barney da ganz gerne mit, bis dann Superman, ich werde ihre wahre Identität geheim halten. Es ist halt so ein typischer Barney-Satz, aber der zündet bei mir immer.
Ja, der ist großartig. Und Adam West ist so ein bisschen pissig zu Homer, weil er sagt, ja, ich hatte sie angerufen vor einer halben Stunde. Und ich liebe auch immer, dass die Kamera
sich immer so leicht dreht, ne?
So leicht dreht, wie man das halt aus der 67er Batman-Serie mit Adam West kennt. Das liebe ich, diese kleine Anspielung daran. Das ist schon immer irgendwie geil so mit Zitaten umgegangen. Ich glaube, das, was es am Ende so ausmacht, dass einfach so mit Zitaten, die Zitate an die Popkultur so gut umgegangen wird.
Ja.
Mal offensichtlicher, mal weniger offensichtlich. Naja.
Ich glaube, dann müsste der Telefonanruf sein. Also bei Homer wird angerufen von der Firma, die praktisch das Leasing mit ihm da vereinbart hat, also wo er theoretisch das Auto abbezahlen müsste. Mhm. Wo er dann diesen komischen, weil er dann so ist, ihr Name Mr. Schneeflug, und dann sagen sie halt, woher sie kommen. Nein, aber mein Name ist Unfug, so wie im Westen die Wespen und auch die Lesben. Und dann legt er auf.
Ja, ist eine komische
Szene. Ist eine super komische Szene. Also, die ist wirklich einfach nur komisch, so. Stimmt, bisschen witzig, aber schon.
Definitiv.
Ja, danach kommt eine kurze Szene, die ich aber so sehr gefühlt habe, dass ich jetzt trotzdem unbedingt erwähnen will. Und zwar, dass Homer in der Marketingagentur sitzt und sich da beraten lässt. Und der Typ praktisch so versucht, sich zu verkaufen, der Marketing-Typ. Sie kennen die Radio-Werbung, bei der die beiden mit den nervigen Stimmen so reden? Die habe ich erfunden. Und Homer steht halt auf und schlägt ihm ins Gesicht.
Und er sagt, das geht allen so.
Ja, so ein Statement zu Radio-Werbung, die halt einfach wirklich in 8 von 10 Fällen nervige Scheiße ist.
Das ist eine schöne Szene, die liebe ich auch sehr doll.
Das ist ein wichtiger Moment. Tatsächlich. Das würde ich noch ganz kurz machen, weil jetzt kommen meine kruden Referenzen noch. Und
ich
dann
dachte mir nämlich, dass du dazu, was jetzt kommt, eine Referenz hast.
Ja, ja, weil jetzt sehen wir.
Jetzt kommt nämlich dieser absurde Werbespot. Und da dachte ich mir so, wenn einer was dazu gefunden hat, warum der Spot so ist, wie er ist, und nicht nur die 90er die Referenz generell für diesen Moment, dann hat Lukas da was.
Also es ist tatsächlich eine Referenz auf eine Parfümwerbung aus der Zeit, die relativ ähnlich war vom Design, auch mit dieser Schneekugel, die dann da ist und so. Es gibt aber noch 2 Referenzen in dem Gesamtkunstwerk, sag ich mal.
Okay.
Und zwar die schnell vorbeiziehenden Wolken, die man irgendwann sieht. Das ist ja so ein ganz Arthouse, Art Nouveau-mäßiges Ding, was da gemacht wird. Und als diese Wolken vorbeiziehen, ist das eine Referenz auf den Non-Fiction-Film Koya Niskazi.
Lukas, wirklich.
Ey, und da muss ich jetzt mal kurz ehrlich mit dir sein. Das ist so ein Film. Ich hatte ja ein paar Veranstaltungen, auch Film- und Medienwissenschaften und so. Da kennen den Leute. Da wird er auch referenziert so als Ding. Ich habe den nur wegen dem Namen nie gesehen. Ich war immer so, nee, sorry.
Da bin ich raus.
Das kann ich nie mitgehen. Aber das ist eine Referenz auf diese Wolken. Und was sehr spannend ist, du hörst ja da diese Opernsängerin, ne?
Ja.
Und das ist tatsächlich aus einem echten Stück, und zwar von Castadiva, von Vincenzo Bellinis Norma. Mhm. Und das wurde nur verwendet, weil die Simpsons-Macher dafür nicht zahlen mussten. Und das finde ich mega spannend. Ich hoffe, das ist auch so richtig und das ist jetzt nicht wieder was ich als Fake News herausstellt. Aber das war noch eine Zeit, wo eiserner Vorhang gerade erst frisch gefallen, und da waren halt viele Sachen noch nicht so geklärt, wie Copyright-Rechte. Das heißt, was in Amerika Copyright-Laws waren, wurde von Russland nicht beherzigt und praktisch übergangen. Und genauso aber auch andersrum. Und die Rechte für dieses Musikstück lagen wohl in Russland. Dementsprechend mussten sie dafür nichts zahlen.
Okay, krass.
Und das fand ich tatsächlich einfach einen spannenden Zusatzeffekt. Ja.
Lukas, ja, das ist der komische Schwarz-Weiß-Film und hier ist noch da der russische Song und das musste auch, gab's auch keine GEMA.
Ey, okay. Das Schlimme ist, ich habe gerade wirklich auf meine Zelle geguckt und habe gesagt, Max, es ist der letzte krude Fact, den ich für dich habe. Aber es stimmt nicht. Ich habe noch einen.
Okay. Aber ja. Ich gucke mir gerade nochmal den Storyverlauf der Folge an und versuche schon mal den zuzuordnen. Mhm. Egal, werde es dann sehen. Ich mache kurz weiter mit der Story. Humas Werbespot bringt dann aber nichts, denn er muss den Schlüssel zurückgeben.
Mhm.
Wobei Quimby diesen legendären Satz sagt, da sind ja Zahnabdrücke drin. Dann sagt er, ich dachte, er wäre aus Schokolade. wieso haben sie gedacht, er ist aus Schokolade? Na, weil er so verpackt war. Der war gar nicht verpackt. Das ist ein wahnsinnig schwachsinniger Dialog, ja, der da passiert. Also, er ist wirklich hochgradig dumm. Und da kriegt dann Barney den Schlüssel.
Mhm.
Es passiert dann, es wird dann sehr, sehr schlimm vom Wetter her. Es passiert noch eine wahnsinnig düstere Szene um Arnie, den Wettermann, den wir immer wieder sehen, denn der berichtet dann irgendwie live an Kent Brockman, dass es ja gerade super schlimm ist im Wetter und so und dass sie nichts sehen, und Kent Brockman setzt ihn so ein bisschen unter Druck, und du merkst ja, dass Arnie ihm nicht mehr zuhört, weil er sagt, da vorne ist ein Berg, wir sehen nichts mehr, sagen Sie meiner Frau und ihren Kindern, ich liebe sie. Und dann ist einfach so Abbruch, und es ist so, ja. Und Kent Brockman wischt es dann einfach noch so irgendwie so trocken weg.
Mhm.
Das ist dann aber der Moment, der Homer dazu motiviert, bei Barney anzurufen, beim Plowking, und ihm zu sagen, pass mal auf, ich habe hier oben auf der Bergspitze, irgendwo, also wirklich ganz hoch in den Bergen, müsste meine Einfahrt freigeräumt werden. Und es gibt auch einen 10.000-Dollar-Schein, und dann sagt Barney, wärst du denn da drauf? Alle Präsidenten, und sie feiern eine riesige Party.
Ja.
Und Barney steigt dann aus dem Whirlpool, in dem er gerade zusammen mit Linda sitzt, die ihm noch sagt, dass sie irgendwie eine spanische Version ihres Songs irgendwie auf ihrer nächsten Platte platzieren wird. Und singt es dann auch noch so albern in diesem Whirlpool.
Ja. Ja, und Barney nimmt das Angebot natürlich an, weil ein 10.000er-Schein ist ein 10.000er-Schein. Homer gräbt dann praktisch die Kunden so ab, mit dem schönen Encounter mit dieser einen Frau, von wegen so, ja, er respektiert wohl seine Kunden nicht. Und sie ihm dann so nachruft, ja, aber bitte nicht den Asphalt verkratzen. Und er dann sagt, ja, leck mich am Asphalt. Das dann auch so stolz seiner Familie erzählt. Und dann sind wir eigentlich schon wieder bei Kent Brockman, der irgendwie so Barney zeigt, wie er eine 50.000-Dollar-Spende an das Shelbyville Tanztheater überreicht hat. Und halt das Verschwinden von Barney ankündigt, beziehungsweise sagt, dass er eben verschwunden ist. Und dass sie ja dieses Video haben, wie Leute, die den Schneemenschen filmen wollten, zufällig gesehen haben, wie der Plowking von einer Lawine überrollt wird.
Genau. Und da sehen wir dann ja jemanden, der augenscheinlich ein Kostüm trägt.
Ja.
Weil sie sagen so, hey Mann, irgendwie sagt er noch, Steve, deine Uhr.
Genau, man sieht deine Armbanduhr.
Man sieht deine Armbanduhr, du siehst halt so einen Typ mit so einem Bigfoot-Kostüm. Und im Hintergrund siehst du halt Barney irgendwo langfahren, und das es regnet halt, also es fällt halt eine Lawine auf sein Auto, und genau. Ja,
ich glaube sogar, weil er so einen klassischen Bierrülpser lässt oder so, es ist sehr
stimmt,
dumm.
Er lässt so einen ganz klassischen, er wird ausgelöst durch so einen ganz klassischen Barney-Bierrülpser.
Ja.
Naja, und dann
war gut.
Aber kommt, meine Zeit der großen Maxe imitiert den Barney-Bierrülpser kommt noch, Leute.
Wir haben noch viele Folgen Zeit, das zu üben. Das ist tatsächlich aber auch die letzte krude Szene, die ich für dich habe, weil vielleicht ist es dir aufgefallen, wenn nicht, ist es überhaupt nicht schlimm. Kent Brockman ist ja in einem ganz anderen Setting als sonst. Und zwar eher so an so einem Schreibtisch und wendet sich dann zu den Zuschauern und hat dann auch diese Brille, die er ab- und aufsetzt. Und die ganze Sequenz ist eine Referenz,
nicht aufgefallen, tatsächlich,
bis ins kleinste Detail auf Walter Cronkites, wichtiger Nachrichtensprecher in den USA, Nachricht über den Tod von JFK, über das JFK-Attentat. Und ich habe mir das auf YouTube angeguckt, und es ist wirklich so Side-by-Side-mäßig funktioniert das. Dieses mit dem, er setzt die Brille ab, und das halt zu nehmen, für Barney ist von der Lawine verschüttet, ist auch schon so ein bisschen ballsy in den USA, glaube ich.
Das ist schon doll. Das ist schon ganz schön doll. Also, okay.
Ja.
Krasse Referenz.
Es
geil.
Ist, ja, finde ich saugeil, dass es, also, dass so eine Referenz
viel
drin
zu
ist.
Drüber halt.
Viel zu düster auch. Also,
ja, düster ist das
Wort, zieht sich durch die ganze Folge, die ja dann aber zu ein bisschen leichtfüßiger wird.
Ja. Denn, Homer, eilt dann zur Rettung. Er hat dann doch ein schlechtes Gewissen und möchte Barney dann in seiner misslichen Lage helfen.
Genau.
Sagt dann irgendwie, sagt dann noch so diesen dummen Gag, so der Wagen
hält die Spur wie eine Bergziege.
Hält die Spur, da siehst du eine Bergziege, die einfach so slapstick-mäßig, so ganz dumm, so den Berg runterkracht in so einem, fast schon so einem Looney Tunes-artigen Humor.
Total.
Man hört dann nur noch diesen Schlag immer. Und dieses und okay, jetzt irgendwann siehst du nur die Gesichter, das müssen sie so mitgehen und gucken, wie es da unfällt. Und dann kommt eine Aneinanderreihung von wahnsinnig viel Albernheiten.
Ja.
Zum Beispiel, dass Huma mit seinem Auto über diese Holzbrücke fährt, aber im Hintergrund ist einfach so eine richtig krasse, normale Brücke, so eine richtig städtische Brücke. Macht überhaupt keinen Sinn, die Szene. Dann hängt er am Abgrund und gerät fast in Fall, was er aber ausgleicht über das Autoradio.
Das ist so ein, auch so tatsächlich ein bisschen Looney Tunes Humor wieder.
Das ist Looney Tunes Humor, ja. Das ist richtiger Looney Tunes Humor. Und naja, er schafft es dann auf jeden Fall, Barney zu retten. Und zieht ihn dann da irgendwie aus dem Schnee raus. Barney liegt dann da und hat eigentlich sein Leben schon aufgegeben. Huma kommt dann hin, zieht ihn raus und die beiden beschließen, dass sie Partner sind und sagen, keine höhere Macht kann uns etwas anhaben. Und dann hörst du nur Gott lachen. Gott. Nicht mal Gott. Und dann sagt er, ach wirklich? Und dann geht die Sonne los.
Ja.
Und ja, auf einmal macht es einen riesigen Temperatursprung und es blühen auch sofort Blumen. Und
alles schmilzt.
Alles schmilzt und die alles ist alles auf einmal fast schon sommerliche Stimmung in Springfield.
Da noch eine sweete Referenz tatsächlich drin.
Ah, okay.
Weil die, man sieht ja dann auch so zwei Schneemänner, die schmilzen. Und die haben Outfits und die Art, wie sie schmelzen, die an Indiana Jones, die bei der Öffnung der Bundeslade, wenn dann die ganzen Nazis anfangen zu schmelzen, erinnern sollen.
Das, Alter, das habe ich überhaupt nicht registriert. Wirklich, das ist ja krass.
Also, ne, natürlich nicht so explicit, wie es in Indiana Jones ist, weil am Ende mussten die Simpsons immer noch als Kinder, als Familienformat irgendwie durchgehen. Aber so tatsächlich von den Outfits her und so passt das ganz gut.
Ja, okay, der Folge, wo natürlich die Nazis gerade irgendwie echte Menschen als Versuchskaninchen genommen haben, ist es natürlich auch okay, wenn man dann nicht noch mehr zeigt.
da muss man ja, irgendwie man hat, auch, ne?
Absolut. Geil, da muss ich ja mal drauf achten das nächste Mal. Das ist ja großartig. Es gibt da noch mal einen Gag mit dem Altenheim, den wir schon mal vorhin hatten, der wiederholt sich quasi so, wo sie da dastehen und sagen, wir sind frei! Und dann, nein, die da drüben, das gefällt mir nicht und es ist, ich hab Hunger, lass uns reingehen. Und dann kommt ein Witz, wo ich mir echt dachte so, oh, der ist aber auch nicht, ich kann jetzt gar nicht sagen, ob der gut oder schlecht gealtert ist, weil beides funktioniert. Und zwar ist es der Witz über den Klimawandel, der dann dort stand, wo Kent Brockman einfach sagt,
wenn der
sogenannte Treibhaus, oder hast du ihn abgeschrieben, weil ich müsste ihn lose zitieren.
Wenn die Treibhausgase dafür sorgen, dass es im Winter 21 Grad hat, werde ich meinen alten Pontiac noch ein bisschen behalten.
Ja, es geht Wortlaut. Halt darum, dass Autoabgase quasi den Klimawandel vorantreiben. Und damit ist die Folge 92 wahnsinnig vorausschauend, weil wenn wir aufs Jahre 2000, wenn wir jetzt, ich meine, das sind 30 Jahre, ne?
Das ist auch so bitter auf eine Art, ne?
Das ist so, so krass bitter auf eine Art. 30 Jahre später ist das Thema so riesengroß, viel größer, als es damals war.
Ja.
Ja, und eigentlich ist der Spruch, den Kent Brockman bringt, der typische Boomer-Spruch, der bis heute nicht ausgestorben ist.
Leider nein.
Das habe ich mir gedacht. Ich habe gedacht, wow, das ist ja wirklich einfach komplett so hängen geblieben, wie ist da, wie, also, wie heute. Nicht schlecht.
Aber trotzdem ein gutes Schlusswort so für die gesamte Folge.
Absolut, ja.
Ja, und damit sind wir dann auch mit der Folge durch.
Ich ja, soweit. Also es kommt nochmal ganz kurz die Fendungsabteilung, die den
Schnitt
dann noch einsackt und Huma quasi verarscht. Er sagt, ich habe da nichts mehr. Dann sagt sie, das stimmt aber nicht. Du hast ja noch die Jacke. Und dann geht nochmal ein kleines schmutziges Liebesspiel zwischen der aufgegeilten Marge und Huma los, die sich anscheinend immer noch sehr daran erquickt, dass er immer noch diese alberne Jacke trägt. Und dann ist die Folge vorbei. Und ist auch wirklich viel, viel, viel passiert in diesen 20 Minuten wieder.
Ja.
Ich meine, wir haben jetzt wieder 45 Minuten drüber gesprochen. Es ist ganz schön doll. Aber
das
ist eine krasse Folge.
Ich muss sagen, ne, so die Figur Mr. Plow war irgendwie präsenter für mich, als wie gut diese Folge eigentlich ist. Weil ich mich an so viele Szenen, die so mit dem Hauptplot ja nur sekundär was zu tun haben, gar nicht mehr erinnert habe. Also diese ganze Autoshow hätte ich, glaube ich, auch erst woanders hingesetzt, genau wie die Sache mit Barney und der Windel. Und das sind schon, das sind viele düstere Gags, aber das sind sehr gute Gags.
Absolut, ja. Und ja, ist eine krasse Folge. Ich habe das auch immer so, ich unterschätze die genauso wie du. Also ich habe auch mal gesagt, ja, ist irgendwie, ach, Mr. Plow-Folge ist schon cool, aber die hat echt düstere Momente, die hat einen düsteren Barney, die hat die hat ein paar kritische Ansätze drin. Also die hat schon wieder, das ist wieder so das krasse Simpsons-Gesamtpaket, das da stimmt von vorne bis hinten. Und deswegen würde ich die auch wirklich zu den sehr, 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 sehr guten Folgen zählen. Aber das ist ja bei Staffel 4 auch fast gang und gäbe.
Ja, also Staffel 4 ja wirklich eine der stärksten Staffeln. Jetzt bin ich aber doch auch sehr gespannt, was schauen wir denn in 2 Wochen? Also wahrscheinlich vorher, aber worüber reden wir?
Also wir haben über die Folge schon geredet, dass wir die irgendwann mal machen wollen. Ich habe die letztens jetzt wieder durch Zufall gesehen, weil ich irgendwann mal morgens im Bett lag und habe mir einfach irgendwie die Simpsons angemacht. Weil ich hatte noch Zeit, bis ich aufstehen musste. Und dann wusste ich gar nicht mehr so, welche Folge kommt denn jetzt. Und einfach so reingeklickt mittendrin. Und dann startete Staffel 6, Folge 9, die Babysitterin und das Biest.
Oh.
Und ich habe die gesehen und war so, ja, die müssen wir mal langsam besprechen.
Da habe ich Bock also drauf.
Es ist eine Folge, die über die man sehr genau mit seinen Worten nachdenken muss.
Ja.
Weil auch hier Problematiken schon angesprochen werden, die heute aktueller denn je sind. Es ist die süße Kös-Folge. Für die Leute, die dazu irgendwie einen schnellen Begriff brauchen. Legendäre Folge, wahnsinnig krass, wahnsinnig krass, auf was sie für ein Thema anspricht. Sie setzt sich mit sexueller Missbrauch auseinander und so weiter und so fort. Krasses Ding und deswegen bin ich gespannt, wie wir diese Folge besprechen werden, aber bin guter Dinge, dass wir das gut hinkriegen und die ist ja auch trotzdem auch voll mit allerhand krassem Gags. Allerdings möchte ich hier in der Folge, wenn wir darüber sprechen, auch das Thema so ein bisschen vorne dran stellen, weil jetzt zum Beispiel bei der Mr. Plau-Folge, da kann ich jetzt gar nicht so ein Oberthema, ja, Freundschaft, Konkurrenzding oder sowas, kann man da rausarbeiten, wenn man will. Aber hier tatsächlich bei der Folge interessiert mich eigentlich mehr die Diskussion drumherum und gar nicht so viel jetzt wieder Inhaltsangabe. Deswegen bin ich gespannt, was wir daraus machen und bringt mal wieder ein bisschen anderes Lüftchen hier mit rein.
Nee, hab ich Lust drauf, bin ich auch sehr gespannt. Freu mich drauf, praktisch, ne? Ich glaube, das wird ein guter Talk.
Sehr schön.
Gut. Damit würde ich sagen, beenden wir diesen Talk. Es war mir wie immer ein großes Fest, mit dir podcasten zu dürfen und podcastenmäßig auch ins neue Jahr und mit dir und den Simpsons zu starten. Das ist immer was Schönes.
Guck mal an.
Und dann würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Genau, in 2 Wochen wieder mit Die Babysitterin und das Biest, wenn ihr euch vorbereiten wollt, Staffel 6, Folge 9. Es war mir ein Fest, Lukas, nach der Pause. Schöne neue Folge. Und bis in 2 Wochen dann. Dann sag noch deinen Spruch und dann ist Feierabend.
Natürlich, wie könnte ich ihn vergessen? Haben Sie keine Albträume, schlafen Sie gut.
Tschüss.
Ciao Sie.